Ja, herzlich willkommen zum Datenkanal mit der Nummer 30. So was halbwegs Rundes haben wir heute wieder geschaffen. Ich weiß noch, vor nicht allzu langer Zeit waren wir mal stolz auf die Nummer 16. So als großes rundes Ergebnis. Jetzt haben wir sozusagen 30 schon erreicht. Und das ist sozusagen die erste. Warte mal, ich muss erstmal gucken, dass der Jörg auch hier richtig rankommt.
Damit ich zu hören bin. Ja, hallo zusammen. Auch von meiner Seite aus. Ja, die nächste runde Zahl in dem Sinne steht uns in der übernächsten Sendung bevor.
Mhm. 32. Genau. Ja, also neben uns sitzt schon jemand, der gerade so ein erstaunendes Gesicht gemacht hatte.
Und die Sendung
schnellen Schritten in die Sendung weiter reinschlittern. Der Datenkanal Nummer 30 steht unter dem Titel Digitaler Verbraucherschutz. Das ist das, was wir uns so ausgedacht haben. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen. Unser Gast ist der Bertram Smolny. Herzlich willkommen, Bertram.
Ja, hallo, danke für die Einladung, Jens. Hallo, Jörg.
Hallo.
Genau. Ja, Bertram ist, ich habe dich in Jena kennengelernt, aber ich weiß gar nicht, kommst du eigentlich aus Jena?
Ja, ich bin alter Zeissianer.
Ach so, okay. Ja. Na, ich wollte jetzt nichts Falsches erzählen.
Ja, so gut kennen wir uns schon. Aber ich wollte mal sagen, 30 habe ich jetzt mit der Wunder. Ich dachte, 23 ist die imaginäre Zahl, die man so. Also,
ja. Ah, ne. Ja, 23 haben wir schon hinter uns gelassen. Und zu 23 haben wir auch einen sozusagen zum Thema passenden Podcast gemacht. Verschwörungstheorien.
Ja, genau.
Wobei wir da auch irgendwie noch ein paar kleine. Also, ja, ein paar Sachen halt abgewickelt haben.
Also ja, nur einige Sachen angesprochen.
Da kommen wir jetzt auch wieder schon ein bisschen in diese Sendungsrichtung rein, weil vieles, was ich damals noch so als Verschwörungstheorie erachtet hätte bei der 23, hat sich ja dann so seit Juni irgendwie bewahrheitet. Also das ist ja, also viele Sachen, die sind mittlerweile ja durchaus Wahrheit geworden und manche Sachen noch viel, viel schlimmer, wenn man sich gar nicht getraut hätte, solche Gedanken auszusprechen, weiß man, dass die halt eventuell eingesetzt werden. Und das Thema hat halt doch, denke ich, bei vielen Leuten die Augen geöffnet. Und jetzt müssen wir halt uns irgendwie zum einen mit Verschlüsselung beschäftigen, aber auch mit anderen Maßnahmen, eben mit dem Thema digitaler Verbraucherschutz. Ja. Und da komme ich trotzdem noch mal kurz zu dir, Bertram. Wir sind stehen geblieben, du bist ein alter Zeissianer.
Ich bin alter Zeissianer, habe dann nach Informatik studiert in Ilmenau und bin dann im Prinzip in den Westen gegangen und habe da bei einer kleinen Firma gearbeitet und Steuerelektronik für einen Weferstepper entwickelt. Und dann bin ich wieder zurück und bin zur Max-Planck-Gesellschaft. Habe da bei einer Arbeitsgruppe pharmakologische Hämostasiologie gearbeitet. Das ist also das ist Blutgerinnungsforschung. So, da geht es um diese Gerinnungskaskade und so Dinge da alles. Da habe ich den Admin gemacht. Mhm. Ja, so kam ich eigentlich zu Unix auch dazu. Und dann war mein Vertrag zu Ende, bin ich nach Berlin zum Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie. Ja, und das war gruselig, weil da hat sich dann ein Kollege von mir mit Salmonellen vergiftet und da bin ich dann schnell wieder weg. Und bin dann aufgrund von einem Hinweis da in der Max-Planck-Gesellschaft gewechselt und bin jetzt am Beutenberg am MPI für Biogeochemie, eigentlich biogeochemische Kreisläufe. Interaktion zwischen Biosphäre, Geosphäre, Atmosphäre und Hydrosphäre und Stoff- und Energiekreisläufe im Erdsystem, das, was wir heute so unter Global Change und an diesen Schlagworten der Verschwörungstheoretiker versteht.
Okay. Ich muss noch mal ganz kurz zurückspulen ein Stück. Du hast gesagt, du hast Steuerung für Waferstepper gemacht. Mhm. Also was sind Waferstepper und wie kann man die steuern?
Ja, ein Waferstepper, muss man sich vorstellen, ist praktisch ein Gerät, auf dem Chips belichtet werden. Mhm. Ja, und Chips belichtet werden in ganz, ganz vielen Prozessschritten. Man hat einen Silizium-Wafer, das ist also eine Scheibe, die aus einem gezogenen Silizium-Einkristall geschnitten wird. Und darauf, die wird dann eingelegt und da hat man so eine Art Dia-Betrachter, plus eben 10:1 verkleinert. Man hat eine Maske, die wird mit einem Elektronenstrahl geschrieben. Darauf ist das Muster für den Chip, vielleicht hat das jemand schon mal gesehen, aufgebracht. Und dann hat man ein Riesenobjektiv, 1,20 Meter Länge und hat dann unten drauf in einem klimatisierten und staubfreien Bereich dann diesen Wafer liegen. Und dann wird der Wafer praktisch mit lichtempfindlichen Lack beschichtet und darauf wird dann im schrittweise einer neben den anderen deswegen Stepper belichtet. Okay. Und ich habe damals dieses Schablonenhandling dafür da entwickelt, dass du dir so eine Glasschablone, ungefähr 10x10 cm groß oder so, die kommst du irgendwie rein für die verschiedenen Prozessschritte und so weiter und so weiter. Das waren damals noch Prozessschritte für Strukturbreiten, die also das tausendfache größer waren als heute.
Hm. Ja, so. Also Im Grunde, mir fällt nur sozusagen die Standardfrage, wenn ich an die Luke denke, ein, kann man da auch mit Fourier-Transformation was machen?
Das ist jetzt also das war damals schon Hightech, muss ich einfach mal sagen, weil der Brechungsindex der Luftsäule zwischen Objektiv und Wafer, der ist praktisch Druck- und Temperaturabhängig. Also wurde dann Temperatur und Druckluft gemessen und nachgeregelt und dann wurde im Prinzip dann Parameter dann geändert im Belichtungsvorgang. Und damals sage ich mal schon, das ist ja schon über 20 Jahre her, konnte schon das Tischsystem, also wo der Wafer praktisch hin und her geschoben wird, auf 20 Nanometer genau positionieren. Ein Laserwegmesssystem und so doppelt gekoppeltes und so weiter. Ganz. Also meine alten Zeissaner-Kollegen werden jetzt sagen, was war das für ein Unsinn und so, aber das war so ein Robotersystem, weil da macht kein Mensch mehr was dran, damals schon nicht. Wegen der Staubbelastung und da schiebt man im Prinzip dann die Wafer und die Schablonen da mit so einem Robotersystem rein. Und das Robotersystem war damals mit einem Transputer auch noch europäische Spitzentechnologie oder so, war damals auch schon gesteuert. Und so kam ich im Prinzip eigentlich zur IT. Ja.
War diese Größenordnung von 1000 jetzt eher scherzhaft, denn 20 Nanometer, wissen wir jetzt bei Strukturbreiten auch so.
20 Nanometer war die Positioniergenauigkeit. Also man muss sich vorstellen, wenn der Wafer wieder reinkommt, der kommt ja rein und raus, wird wieder geätzt und dann wird Siliziumoxid aufwachsen lassen und solche Sachen da alles. Da muss man ja wieder Marken dafür haben und man muss dann ja wieder eine Position finden, damit im Prinzip das Übereinanderbauen der Struktur für die Transistoren ja in einer Art und Weise funktioniert, dass der Transistor entsteht. Und deswegen geht es nicht um die Strukturbreite. Die Strukturbreite war im Mikrometerbereich oder so. Echt? Ja, so. Oh. Und aber die Positioniergenauigkeit des Tisches war damals schon so.
Ja. Nee, ich hatte jetzt eben erwartet im 100 Nanobereich oder.
Nein, innerhalb von, also muss man sich das Mooresche Gesetz gilt da ja ganz explizit. Aber schön, dass die Kollegen hier so kritisch nachfragen. Das lässt auf eine spannende Sendung hoffen. Ja.
Genau. Jetzt muss ich nur noch mal fragen: Du hast gesagt, du bist bei dem Max-Planck-Institut oder Gesellschaft für Biogeochemie. Am Beutenberg ist da noch mindestens eine andere. Wie nur mal so Interesse halber, wie heißen die?
Ja, das ist das MPI für chemische Ökologie. Ja, so. Also man muss mal wissen, die MPG sind in drei Sektionen unterteilt. Also Humanities, also Geisteswissenschaften sind die eigentlich das, was nur mit so Anführungszeichen mäßig mit Themen beschäftigen. Ja, mit juristischen Themen mit Kulturhistorik. Wir haben in Rom ein Institut, das sich mit Kulturhistorie beschäftigt. Und dann gibt es die chemisch-physikalische, technische Sektion, da ist unser Institut eigentlich, und dann gibt es eben noch die biomedizinische Sektion. So. Und MPI für chemische Ökologie kann man sich ganz einfach merken, müsste auch mal in einer Sendung vielleicht mal vorgestellt werden. So. Die beschäftigen sich mit dem chemischen Wettrüsten zwischen Pflanze und Insekt. Ja, da guckt mich da Jens Kubitz die ganz an. Ja, also es ist so, dass dann durch eine Pflanze Fraßfeinde hat und diese Fraßfeinde sollen in irgendeiner Art und Weise auch abgewehrt werden. Das kann die Pflanze eben jetzt eben lässt eben Zellen absterben oder produziert Gift und so weiter und so weiter. Und diese Rüstungsspirale, die versuchen die da zu erforschen.
Und heißt erforschen dann noch eingreifen?
Ja, natürlich gibt ja, heutzutage macht man ja alles Mögliche mit Gentechnologie und so weiter. Also das ist ja, wo unser Eins ja groß geworden ist. Also Gene überall, also sogar in mir selbst und so weiter. Wie gibt's, also das geht ja gar nicht.
Ja,
und so,
ja, das sollte verboten werden.
Ja, sollte verboten werden. Also das ist ein hochkomplexes System und vereinfacht gesehen geht es darum eigentlich, dass man da versucht, hinter die Mechanismen zu kommen, wie man eigentlich bessere Sorten züchten kann oder wie man bessere Sorten, die Resistenz sind gegen Schädlinge etc. Und so. Das ist mein grobes Verständnis. Ich könnte natürlich was über biogeochemische Kreisläufe noch erzählen, aber das ist ja, so muss man sich die MPG vorstellen. Es gibt 82 Institute weltweit und die haben eigentlich auch alle quasi eine einzelne, das ist so eine Art Armada von intelligenten Booten, so muss man es, kein Supertanker wie eine Firma, die jetzt Dependancen hat, sondern so, und dieses Prinzip wird als Harnack-Prinzip beschrieben. Das ist der Pfarrer Harnack, der das in Hervorgang aus der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft das damals erfunden hat, und der meinte, dass eben die Institutsdirektoren eben für ihre Forschung eigenverantwortlich arbeiten können.
Okay.
Ja.
Haben wir also jetzt mal eine kurze Einführung in die Max Planck.
Ja,
das Max
Planck-Universum,
genau, kann man schon versagen.
Das war natürlich jetzt halt die Frage, was ist Wahrheit? Ja, so hast du vorhin schon, war das schon in der Bibel, kein Mensch könnte das beantworten, was ist Wahrheit. Aber so ungefähr. So ist, und ich kenne, wir kennen uns ja schon ein bisschen so. Jens hat mich eingeladen, ich danke auch dafür, um zu überlegen, was ist denn eigentlich heutzutage in der heutigen Zeit an Datenschutz möglich und nötig, und ist es überhaupt umsetzbar?
Genau. Ja, und Datenschutz hat ja uns auch bei uns also schon einige Male beschäftigt in der Sendung. Wir haben, jetzt nochmal weiß ich gar nicht, Datenkanal 4 oder so einer der ersten Datenkanäle, Kanali.
Achso, ja, als.
da hatten wir uns mit dem Datenschutz so mal ein bisschen in der Gesamtsendung beschäftigt, und darin eingebettet war dieses Interview damals mit zur Amtseinführung mit dem Thüringer Datenschutzbeauftragten. Und die letzte Sendung, Datenkanal Nummer 29, da hatten wir den hier zu Gast, also kurz vor Weihnachten, bei Rotwein,
bei Kaffee und Plätzchen. Verrat nicht alles. Nee.
Ja. Also bei netten Plätzchen haben wir uns also hier in der Sendung nochmal über den Datenschutz unterhalten. Und also auch gerade so die Ausprägung in Thüringen. Und ein Thema war ja auch diese Affäre in Immelborn, die ja immer noch so ein bisschen vor sich hin köchelt. Also da sind ein Riesenberg an Akten ist da gefunden worden. Und der Herr Dr. Hasse meinte auch, dass sie das versuchen halt jetzt so langsam zurückzuführen an die Inhaber, an die Eigentümer. Und ich hatte jetzt in der Presse auch gelesen, dass, also das, was ich schon befürchtet hatte, dass sicherlich der eine oder andere sich dafür interessiert, für die Akten. Und es gab wohl angeblich schon den ein oder anderen Einbruch in das, in das Lager, die dann halt auch versucht haben, also ein bisschen Einblick in die Akten zu nehmen. Also er sagt ja, dass da medizinische Akten, juristische Akten, Konkursunterlagen etc., also diverse Sachen halt liegen, und das könnte ja durchaus interessant sein, da mal reinzuschauen. Und ganz aktuell heute, das ist auch wieder so ein Thema, aber das hatte ich vorhin noch als Schlagzeile gelesen, kann ich noch nichts sagen. Vermutlich, wenn da als Podcast rauskommt, gibt es da was mehr schon. Es sind irgendwie 19 Millionen Passwörter irgendwie ins Netz gefallen. Und also irgendwie gab es so eine Datenbank von irgendwoher. Und jetzt hat das BSI halt so eine Testseite da eingerichtet, wo man seine E-Mail-Adresse beim BSI einwerfen kann, und die gucken, ob die eigene E-Mail-Adresse in der Datenbank drin war. Und wenn ja, dann kriegt man halt Informationen zum Passwort zurücksetzen und Sicherheitshinweise etc. Wobei, ich hatte vorhin versucht, auf diese BSI-Seite zuzugreifen, und das haben irgendwie 3 Milliarden andere Menschen auch gemacht.
Genau.
Also der Server war vorhin einfach nicht erreichbar.
Ja. Vielleicht noch eine Ergänzung, was ich, eine Schlagzeile von gestern, die ich mir notiert hatte, war ja, dass ja die in England oder in Großbritannien mal da reingeht, dass man jetzt Patientendaten auch an die Pharmaindustrie verkaufen möchte, um im Prinzip dann in einer Art und Weise ja, Profit Center draus zu machen. Und das muss man auch mal sagen, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet, wenn man jetzt eine Gesundheitskarte oder wenn man solche Dinge da eben mal überlegt. Das ist ja alle für alle toll. Das sind ja gar nicht die Incentives. Ich habe einen alten Schulfreund, der ist Hirnchirurg, mit dem diskutiere ich immer über das Problem Gesundheitskarte, weil der möchte eben gerne, wenn jemand mit einer Schädelfraktur auf der Straße aufgelesen wird, dass er eben sofort weiß, was ist die Blutgruppe, was sind die Vorverletzungen, was sind Medikamentenunverträglichkeiten und solche Dinge, die natürlich als Vorteil sofort einem klar einleuchten, aber auf der anderen Seite natürlich die Möglichkeit, dass man quasi bis zur DNA-Sequenz alles an eine Pharmaindustrie abliefert, um dafür ein bisschen schneller behandelt zu werden, sag ich mal so, oder ein bisschen besser. Das halte ich für gefährlich. Das halte ich für gefährlich.
Und also ich muss auch sagen, ich finde diese Fälle klingen natürlich schon mal ganz toll. Irgendjemand mit Schädelfraktur auf der Straße gefunden und der hat aber eine Unverträglichkeit für Medikament XY. Und das könnte man mit der Karte quasi sofort rausfinden. Aber zum einen ist es ja so, was ist denn, wenn der für seine Oma gerade irgendwie Medikamente holen gegangen ist und vielleicht zwei Karten in der Hand hat oder vielleicht nur die Karte seiner Oma und da steht dann auf was ganz anderes auf der Karte drauf.
Aber insofern gibt es dafür ja ein Identifikationsmerkmal.
Welches?
Was? Oft namentlich oder ähnliches.
Ja, aber wenn der eine Schädelfraktur hat, vermute ich mal, ohne dass ich Arzt bin, dass er nicht unbedingt mehr so vollständige Sätze
von sich geben kann. Das ist anzunehmen, aber wenn er von seiner Oma, die sollte doch schon irgendwie zu merken sein, dass das eine Frau ist.
Na gut, dann hat sie das von ihrer Oma, also ich meine, man kann das ja nicht.
Aber so, Jens deutet genau darauf hin, dass es die Frage ist, wie kann man das zuordnen, wie lange dauert das eben oder welche falschen Möglichkeiten. Das würde dann bedeuten, man muss sich dann einen Chip implantieren lassen.
Ja, das wäre ja die Konsequenz. Also auch das, was mir Rettungsassistenten sagen, also mit denen hatte ich halt auch mal über so eine Sachen gesprochen und die meinen halt, wenn sie beim Patienten oder beim zum Verletzten hinkommen, dann ist sozusagen die Anweisung, sie haben quasi mit der Brust zum Patienten zu arbeiten. Also sie haben sozusagen, wenn der da ist, muss der halt behandelt werden und da kann man ja erstmal seine ganzen Taschen und Portemonnaies und so weiter nach Karten durchsuchen, die man eventuell finden kann, sondern also erste Hilfemaßnahme hat am Patienten stattzufinden und dann sein Portemonnaie. Und das ist halt so ein Ding, dass die Karte zwar vielleicht nützlich ist, aber die erst im zweiten oder dritten Schritt dann irgendwann interessant wird, wenn sozusagen der Patient vielleicht wieder stabilisiert wird oder stabilisiert ist und dann man sich vielleicht um andere Sachen kümmern kann. Aber dann sind die Informationen, die man gebraucht hätte.
Ich sehe das genauso, aber das ist nur so eine Sache. Das ist natürlich auch ein Industriezweig, mit dem sich natürlich auch eine Menge Geld verdienen lässt, weil natürlich die Angst, wenn man selbst betroffen ist, natürlich enorm ist. Und wenn man selbst betroffen ist und dann irgendwie vom Fahrrad gefallen ist und einem wird nicht geholfen, weil man vielleicht keine Kreditkarte dabei hat oder so, ja, ist auch verständlich irgendwo so. Und deswegen die Sendung vielleicht, um das Spektrum mal aufzumachen oder sowas von bis, ist ja heutzutage ja enorm. Und das muss man im Prinzip auch. Ich habe im letzten halben Jahr gelernt, dass das natürlich auch viele Argumente, die rational verständlich sind, oder so, von vielen Menschen nicht akzeptiert werden, weil sie so emotional dabei sind und solche emotionalen Faktoren, die rationalen überwiegen.
Also ein schönes Beispiel für sowas, was jetzt gar nicht so mit Datenschutz unbedingt zu tun hat, fand ich diese Abstimmung zur Großen Koalition. Also da gab es ja diverse Zeitungsberichte, die sich halt mit den SPD-Mitgliedern beschäftigt haben. Und das zog sich aus meiner Sicht so ein bisschen durch die diversen Berichte, dass viele SPD-Mitglieder gesagt haben, naja, also wir wissen, dieser Koalitionsvertrag, der ist nicht gut und der widerspricht eigentlich unseren Sachen, für die wir stehen und so weiter. Aber trotzdem müssen wir den akzeptieren. Also, aber ohne jetzt irgendwelchen fundamentale Gründe zu nennen, sondern quasi nur, um an der Macht zu bleiben, müssen wir sozusagen diesen Vertrag trotzdem unterschreiben, obwohl wir wissen, der ist nicht gut und der widerspricht den Sachen, für die wir als SPD oder als SPD-Mitglied stehen. Mhm. Und das ist genauso was man halt auch im Bereich Datenschutz vielleicht ähnlich sehen kann.
Genau, ja, wir reden ja jetzt über Verbraucherschutz eigentlich. Genau. Das ist ja so noch weiter aufgefächert. Das war ja auch meine Intention zu sagen, also wenn man heutzutage über Datenschutz rechnet, redet man meistens über Personendatenschutz. Und Verbraucherschutz ist meiner Meinung nach noch, oder digitaler Verbraucherschutz noch eine Nummer weiter. Da geht es nämlich auch um Metadaten und da geht es um Dinge auch, die da außenrum passieren und diese Geschichten. Und das wird mir, denke ich, also das ist mir ein Anliegen, das eigentlich in einer Art und Weise zu ja, zu thematisieren, weil viele im Prinzip unter Verbraucherschutz eben nur Gammelfleisch und Fahrradhelme und Stiftung Warentest verstehen.
Ja. Oder genau. ADAC. Ja.
Oder ADAC. Das wollte ich jetzt aussparen, das Thema. Aber,
genau. Und das ist aber, denke ich, ein ganz guter Aufhänger, um das nach einer ersten Musikpause mal ein bisschen tiefer zu besprechen. Vorher würde ich sagen, nutzen wir die ersten 20 Minuten, um euch ein bisschen zu entspannen. Es gibt hier Musik von Floppy D. Die heißt Swept Clean. Ja, und dann wünsche ich euch einfach mal viel Spaß bei der Musik. Und damit sind wir wieder zurück an den Kopfhörern, an den Mikros und überhaupt. ja, wir haben also jetzt gerade so ein bisschen Musik gehört. Swept Clean hieß das Ganze. Und Floppy D waren die Artisten, die das Ganze versucht haben.
Die Künstler.
Die Künstler, ja. Ich bin noch so ein bisschen im Englisch verhaftet. Die Künstler, die das halt dargebracht haben. Es kann durchaus sein, dass ihr heute das eine oder andere Lied hört, was ihr schon in meinem alten Datenkanal gehört habt.
Wer es rausfindet,
kriegt halt irgendwie einen Bonuspunkt.
Oder hat einfach ein bisschen oder kräftig gegoogelt.
Genau.
Ich glaube, das ist sowieso verlinkt.
Genau. Wir haben noch so eine etwas alte...
Das Musikarchiv.
Genau. Und beim nächsten Mal gibt es dann wieder was Frisches aus dem Kanal. Aus dem Datenkanal.
Nee, im Datenkanal von Charmendo.
Genau.
Genau, denn wir bedienen uns einer offiziellen und zulässigen freien Musikquelle.
Genau, wir sind keine Raubkopierer.
Ja. Das Wort an sich ist ja schon also ein, wie sowas wie schwarzer Schimmel eigentlich. Ja.
Okay, das genau, das ist aber auch, das können wir vielleicht nochmal kurz streifen, später den Begriff vorbei. Ich glaube, das haben wir auch in vergangenen Sendungen, hatten wir diesen schon mal filetiert, diesen Begriff Raubkopierer, oder? Vielleicht auch nicht. Also, ja, ich glaube schon. Ich werde heute Abend mal die alten Sendungen durchhören. wir hatten also vor der Pause erstmal so ein bisschen, Bertram uns ein bisschen was von den Max-Planck-Gesellschaften in Deutschland und der Welt erzählt. Wir wissen also jetzt, da sind ganz viele kleine Schiffe unterwegs und kein großes Mutterschiff. Ja, und dann haben wir uns ein bisschen versucht zu unterhalten und auf das Thema digitaler Verbraucherschutz einzugehen. Und Bertram hat vor der Pause nochmal so versucht, diesen Begriff einzugrenzen. Und ich würde gerne an der Stelle mal weitermachen. Bertram, was war deine Idee von digitalen Verbraucherschutz?
Die Motivation ist natürlich, dass man eigentlich heutzutage anerkennen muss, dass IT oder Informationstechnologie sämtliche Arbeits- und Lebensbereiche durchdrungen hat. Das muss man einfach anerkennen. Das ist anderswo nicht mehr zu machen. Und das bedeutet eigentlich, dass die Information zu einer Art Fetisch werden kann oder geworden ist. So, jeder hat von uns hinterlässt Datenspuren und so weiter. Also. Und mir geht es eigentlich darum, mal zu diskutieren, was bedeutet das eigentlich für den Menschen auf der Straße am Fließband hinter dem Bankschalter und so weiter alles. Das ist ja so, dass mittlerweile eben so ist, dass eben aufgrund von diesen Mengen an Informationen, die kein Mensch mehr im Prinzip irgendwie erarbeiten kann, Algorithmen unser Leben steuern. Also Algorithmen, die praktisch berechnen und ein Kalkül machen, was als nächstes passieren wird, wie mein Scoring ist bei einer Versicherung, wie mein Scoring ist, wie ich im Straßenverkehr verhalten werde, wie mein Scoring ist, wenn ich ein Haus bauen möchte, wenn ich einen Kredit möchte und so weiter alles. So, wo kommt das her? Da muss man jetzt ein Buch einführen, das Buch von Frank Schirmacher, Ego, Spiel des Lebens. In dem Buch beschreibt er quasi zwei oder in der Historie folgendes. Im Kalten Krieg gab es im Prinzip das große Problem, dass man den irrational handelnden Menschen vor dem Radarbildschirm, der ja immer, wo immer was war, das kennt ja jeder von uns auch, also Kind krank, Kühlschrank kaputt, Auto muss zum TÜV, irgendwas ist immer und so weiter, den zu ersetzen durch einen rational handelnden Agenten.
Wobei, also, wenn du das sagst, diesen irrational handelnden Agenten vorm Bildschirm, ja, da denke ich so an diesen Klassiker, der Name ist mir entfallen, war einer ein Soldat der Roten Armee.
Ein hoher Offizier, der nicht auf den roten Knopf gedrückt hat.
Genau, der gerade irrationalerweise nicht auf den roten Knopf gedrückt hat.
Obwohl alle Parameter gesagt haben, dass es jetzt zum Angriff kommt. Genau. Oder so. Ja, das müsste man, kann man ja nochmal verlinken oder sowas.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ganz, aber das ist ja, trotzdem ist es ja so, dass im überwiegenden Teil der mal davon ausginge, dass im Prinzip der Agent, also der Mensch, nicht rational handeln kann. So, und jetzt versucht man natürlich, hat man natürlich einen riesen Stab an Mathematikern aufgeboten und John Nash hat dann da dieses Nash-Gleichgewicht entwickelt, wo man ganz sagen kann, also egoistisch handeln bedeutet einen mathematischen Vorteil zu haben. Gab es zwei Schulen, so die beschreibt er dann so. Also lass mich das aus meiner Perspektive mal so was verkürzt darstellen. So zwei Schulen. Die erste Schule war bei den Amis mit Poker und bei den Russen mit Schach. Mhm. So, und da gab es im Prinzip also diese mathematischen Grundlagen, mit denen man dann gearbeitet hat. Und dann hat man im Prinzip genau Algorithmen entwickelt, die eigentlich den Radarbildschirm besser kontrollieren konnten, als ein Mensch das konnte. Der ist nicht müde geworden und der war nicht abgelenkt durch irgendwelche anderen Sachen. So. Dann war der Kalte Krieg zu Ende, es hat funktioniert. So, wohin mit den ganzen Menschen dann, die da alle in die Wall Street? Die gleichen Algorithmen, Nash-Gleichgewicht, es ist vernünftig, egoistisch zu handeln. Die Modelle gebildet, die High-Frequency-Trading abgebildet haben. So, dann gab es im Prinzip 2008 die Krise mit Lehman Brothers, jetzt wieder ein Haufen Menschen über. Wohin mit denen jetzt? Jetzt sind die alle in der Healthcare- und Insurance-Industrie und machen dann im Prinzip so eine Art mit den Daten aus den sozialen Medien ein Scoring. Ja, sind sie jetzt kreditwürdig oder nicht? Oder so. Und das das ist ja die Intention, warum wir jetzt digitalen Verbraucherschutz machen können. Wir müssen uns klar machen, dass auf diesen Bildschirmen bei Banken, bei Versicherungen, bei Reisebüros, bei Fluggesellschaften kein Mensch mehr irgendwas entscheidet, sondern das entscheidet der Algorithmus für einen. Wenn du also, Herr Kubizil, Sie möchten gerne einen Kredit, weil Sie möchten ein Haus bauen und so weiter, und da sagt der Algorithmus, also aufgrund Ihrer Daten das und das und das, könnte es sein, dass Sie in, nehmen wir mal an, 3 Jahren Alkoholiker sind, das ist uns zu riskant, Sie kriegen jetzt keinen Kredit von uns, müssen woanders hingehen. Und diese Art und Weise von, wie das passiert jetzt oder sowas, ist vielen Menschen nicht klar aus meiner Perspektive, und das müssen wir irgendwie verändern, glaube ich.
Das stimmt. Aber das ist halt so ein Problem, glaube ich, dass diese Algorithmisierung für viele nicht spürbar ist. Ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten in der letzten Sendung, das Beispiel, also das ist eins, was sehr dramatisch ist und was auch gerne rumgereicht wird, nach meinem Eindruck, von dem Target-Supermarkt in den USA, die halt irgendwann mal gesagt haben, Mensch, wir brauchen mehr Umsatz, wir brauchen also mehr Leute, die bei uns einkaufen. Wann kaufen Leute mehr ein? Wenn ihre Lebenssituation sich ändert. Also wenn sie umziehen, wenn sie schwanger werden und so weiter. Und gerade das Thema Schwangerschaft kann man vielleicht algorithmisch irgendwie in die Hand kriegen. Haben also versucht, das Einkaufsverhalten der Frauen zu beobachten und haben in der Tat festgestellt, ja, wenn sie schwanger sind, ändert sich das. Sie kaufen halt andere Produkte, Cremes, gesündere Sachen sozusagen, also ja. Obst und Gemüse.
Und, Organic heißt das in Amerika.
Ja, genau. Und darauf haben sie halt ihre Algorithmen losgelassen. Und anfangs war das halt so, dass sie erkannt haben oder versucht haben zu erkennen, wer ist schwanger. Und dann haben sie halt Babykataloge geschickt. Also Schwangerschafts- und Babykataloge. Und das hat viele Frauen, die das bekommen haben, sehr verschreckt, weil sie gesagt haben, Mensch, woher wissen die, dass ich schwanger bin? Das habe ich denen ja gar nicht gesagt.
Ich glaube, das hat noch viel mehr Väter erschreckt, dass ihre Tochter plötzlich nicht war.
Also, das auch. Und dann haben sie aber auch daraus gelernt und haben sozusagen keinen reinen Babykatalog mehr verschickt, sondern haben einen normalen Einkaufskatalog verschickt. Aber der war wesentlich mehr gespickt mit Produkten für Schwangere als der Katalog für den Normalverbraucher. Und das hat in der Tat funktioniert. Also die haben, ich habe leider die Zahlen wieder vergessen, enorme Umsatzsteigerung dadurch gehabt.
Ja,
das war schon so ein unsichtbares Bewerben und der Kunde hat es gar nicht gemerkt. Und dann funktionierte das.
Das ist ja auch interessant, wenn man in Amerika im Flugzeug sitzt, dann hat man ja vor sich da so einen Bildschirm und dann bekommt man wirklich personifizierte Werbung. Also ich saß da mit meiner Gefährtin, die hat immer sie für, ich hatte irgendwie Golfprodukte auf meinem Bildschirm und konnte es auch gar nicht wegmachen oder so. Und sie hatte da Produkte über Kosmetik und so andere Sachen da drauf. Es war schon sehr personifiziert, obwohl man uns ja gar nicht kannte und nicht so. So hat man uns da andere Werbung eingespielt.
Okay. Ja. Vielleicht hättet ihr eure Sitze tauschen müssen.
Man ist ja so obrigkeitshörig.
Ja, ja. Ja, so, oder ja. so ein Werbeblocker halt mitnehmen.
Nee, man hängt da einen Pullover davor.
Na genau. Adblock Plus.
Ja, also das ist die Intention. Die Intention, man glaubt im Prinzip heutzutage alles, was auf dem Bildschirm steht. Man glaubt, was bei Wikipedia steht. Man glaubt, welche Ergebnisse einem Google liefert, das unbesehen und so weiter. Und jetzt besteht ja die Gefahr darin, sind das vielleicht Algorithmen, die nicht im Prinzip, du hast vorhin gesagt, was ist Wahrheit, nicht die Wahrheit abliefern. Und darum geht es mir in zweiter Lesung auch, zu überlegen, was sind denn eigentlich diese Algorithmen und was bedeutet das für uns? Gibt es eine Möglichkeit, diese Algorithmen transparent zu machen, um diese Asymmetrie der Macht, in Anführungszeichen, in irgendeiner Art und Weise aufzulösen? Verbraucherschutz heißt für mich, ich müsste den Algorithmus transparent machen und sagen, dieses Google-Ergebnis wird Ihnen präsentiert von dem und dem.
Ja. Wobei, also wenn ich es richtig verstehe, was Google macht, da ist ja jetzt nie unbedingt eine Werbefirma dahinter. Also sagen wir so, es ist jetzt keine Firma, die Suchergebnisse für dich kauft, sondern der Algorithmus erkennt sozusagen dein Suchverhalten und präsentiert dann die entsprechenden Produkte der Partnerfirmen von Google, die ein ganzes Portfolio haben.
Ich habe mich missverständlich ausgedrückt, Jens. Ich meine damit aber nur, dass man im Prinzip das erstmal als bare Münze annimmt, was Google da liefert. Es gibt ja immer wieder Punkt 23 Theorien, ja, die heißen, dass die Deutsche Bahn zum Beispiel eben dafür bezahlt, dass eben bahnkritische Seiten nicht unter den ersten 10 Indexseiten erscheinen.
Die Frage, wie sind die Suchbegriffe und was sind bahnkritische Seiten?
Wie auch immer. Also weiß ich nicht. Ja, so, das könnte man ja mal, also ich könnte mir vorstellen, dass ich da, also das wäre ein Geschäftsmodell.
Also ich habe das vor einiger Zeit mal gemacht, da habe ich so mein soziales Netzwerk aktiviert und habe da mal so ein paar Begriffe reingeworfen. Also das fällt mir gerade nur ein bei Bahn. Also eines der Worte war Verbindung. Ich hatte so mal, also die Leute versucht, nach dem Wort Verbindung zu googeln. Also wirklich zu googeln, bei Google das einzugeben. Und also auch mit der Bedingung, dass sie ihren Browser nutzen, also den Browser nutzen, den sie jeden Tag nutzen. Also dass sie jetzt nicht irgendwie ein extra Ding nehmen, sondern quasi den, wie als würden sie jetzt sozusagen an dem Rechner sitzen, Google anmachen, das Wort Verbindung eingeben und mir davon einen Screenshot zu machen. Also so einen Browser-Screenshot.
Ja.
Und ich habe ungefähr 20 Rückmeldungen bekommen, 20, 25 Screenshots. Und wie viele waren denn gleich davon? Was würdest du denn schätzen?
2.
Achso, du hast es gelesen?
nein, ich habe nicht.
Es waren wirklich 2.
Habe ich jetzt geschätzt?
So zwei jetzt waren identisch.
Indianer-Ehrenwort.
Genau. Ja. Und die anderen waren halt verschieden. Also die Suchergebnisse waren halt von der Sortierung zum Teil anders. Und manchmal waren halt wirklich komplett andere Ergebnisse drauf. Also interessanterweise von diesen rund 20, 25 Screenshots hatte ich nur einen einzigen mit Werbung. Alle anderen enthielten keinerlei Werbung, warum auch immer. Einer hatte irgendwie noch Zeitungsausschnitte mit drin, fand ich auch sehr interessant. Und bei den anderen war es immer so eine Kombination von chemische Verbindung, Studentenverbindung, Bahnverbindung und halt sozusagen lokale Verbindung. Also hier Jenaer Nahverkehr, Berliner ÖPNV und so weiter, war dann halt so noch mit verwoben. Also das waren so Elemente, die man immer wieder mitfand, aber halt in unterschiedlicher Gewichtung und auf unterschiedlichen Plätzen.
Und waren die Leute angemeldet bei ihrem Google-Konto in dem Sinne oder das hättest du ja oben...
Ja und nein.
Aha.
Das ist aber für Google im Wesentlichen egal, ob du angemeldet bist oder nicht, weil du bist immer angemeldet.
Ja, also ich denke Google ist auch nur...
Nicht,
Google reflektiert auch nur darauf, dich wiederzuerkennen, nicht dich zu erkennen.
Genau.
Das ist in meiner Meinung Teil des Algorithmus. Aber ich komme nochmal darauf zurück, weil wenn es natürlich bei Google jetzt intransparent ist oder nicht das Beispiel nicht zählt. Wikipedia werden ja heutzutage für Hausaufgaben oder so, wird ja abgeschrieben mit Copy und Paste. Wie auch immer.
Habilitationsarbeiten.
So, wenn ich jetzt da natürlich, ich kann natürlich jetzt da auch in Wikipedia eben Informationen einschleusen, die in einer Art und Weise, ja doch, denke ich schon, dass es geht.
Aber eben dieses auch vor allen Dingen aus der Wikipedia abschreiben, sehe ich als eher das grundlegende Prinzip unkritischer Umgang mit Quellen. Denn Bücher, ich habe auch genügend Bücher schon in der Hand gehabt, wo ich gesagt habe, das, was da steht, ist unvollständig oder ganz und gar falsch. Und von der Seite her, nur weil es ausgedruckt ist, macht das gerade nicht besser.
Ja.
Ich denke, es ist eher diese Frage, dass der Mensch, der es liest und verwertet, eben mit einem gewissen kritischen Blick daran geht. Ob es nur eine Wikipedia ist, eine private Homepage, ein Google-Ergebnis oder halt eben eine Rede oder eine Präsentation irgendwo. Diese Informationen, die transportiert werden, darf man halt in dem Sinne nicht einfach nur schlucken.
Ja, keine andere Meinung dazu. Aber ich meine, das ist ja genau das Anliegen vom digitalen Verbraucherschutz, da natürlich auch eine Sensibilität dazu zu wecken oder zu sagen, das ist nicht alles die reine Wahrheit, was da steht.
Deswegen wollte ich nämlich auch vorhin schon die Frage stellen, ist mit Schutz, also Schutz an sich, ich beschütze jemanden, ich tue etwas für einen Dritten. Also wenn man jetzt wieder das Wort auseinanderpflückt, ist es in dem Sinne gemeint, der Verbraucherschutz in Deutschland ist ja auch eigentlich eher teilweise ein reaktiver Vorgang, es ist was passiert und wir sollten da mal. und weniger so ein auf den Verbraucher hinzugehen und ihm sagen, was er, also diese Hilfestellung, ja, die Aufklärung.
Also ich reflektiere deswegen auf das Wort Verbraucherschutz, weil ich ja mit Erschrecken festgestellt habe, dass die Verbraucherschutzzentralen jetzt Verbraucherzentralen heißen. Also das Wort Schutz wurde da rausgenommen. So, wenn man das, wenn man danach sucht, ist ja interessant, warum das jetzt plötzlich steht. Also das geht nicht mehr, wenn man das schon im Wort, aus dem Wort rausnimmt, dann muss es ja im Prinzip eine Intention geben, nicht mehr im Prinzip sich vor den Verbraucher zu stellen, sondern nur irgendwie ihn zu begleiten durch seinen Konsum. Mhm. Ja. Und darum geht es mir eigentlich nicht. Mir geht es eigentlich darum, ihn bewusst zu machen, dass er natürlich selbstverantwortlich handeln kann, aber genau in diesem kritischen Umfeld, in dieser kritischen Attitüde, die man dann eigentlich sagen. Und deswegen ist das diese, finde ich, Verbraucherschutz hat ist ein besseres Wort dann dafür.
Und ich hatte jetzt nämlich auch bei dieser Kennzeichnung des Algorithmus, dieses Ergebnis wird Ihnen präsentiert von, ich denke eben, dass noch allein diese Botschaft, dass da irgendwer dahinter steckt, am Anfang vielleicht noch für Aufsehen sorgt oder sowas, aber dass der entscheidende Punkt ist, dass der Konsument, der Verbraucher in dem Sinne überhaupt auf diese Kennzeichnung achtet und mit der dann gewissenhaft umgeht. Das ist so ein, eben diese Inhaltsstoffe auf einem Produkt oder sowas, nur weil sie aufgedruckt sind, glaube ich, schützen nur einen geringen Teil der Verbraucher, weil die Masse der Verbraucher greift trotzdem ins Regal. Interessant ist, denke ich mal, diesen Punkt, die Möglichkeit zu schaffen für den selbstbewussten Verbraucher, diese Möglichkeiten wahrzunehmen überhaupt oder überhaupt zu haben, beziehungsweise auch die im Sinne der Aufklärung zu sagen, dort steht das und das, bedeutet Algorithmus so und so, da steckt das und das dahinter.
Also meinst du eine Kennzeichnung der Inhaltsstoffe?
Ja, sowas zum Beispiel.
3% C, 4% Java.
Naja, sagen wir es mal so, der relevanten Inhaltsstoffe.
Ich verstehe schon, Jörg, so, dass ein Anliegen ist, dass man eben sagt, wenn man von Algorithmen dominiert wird, dann müsste man überlegen, wie transparent werden die Algorithmen für einen. Gibt es da jemanden, so einen Verbraucherschützer, der sich für mich einsetzt und sagt, das sind eben gewisse Dinge, die einem. Ich komme nochmal auf ein anderes Buch zurück. In Amerika ist ja alles viel, viel schneller und viel, viel schöner und viel, viel größer als hier. Und wenn man jetzt so sich den Nationalsport Football anschaut im Fernsehen, der ja jeden Abend da kommt und so weiter, und es ist auch interessant, dass die Amerikaner Football einen Sport nennen, der mit der Hand gespielt wird, aber sei mal dahingestellt. dann gibt es im Prinzip so, dass sie während dieser vier Viertel, die es da gibt, sich die Firmen schon eigentlich diese einzelnen Teile da rauskaufen. Also das heißt jetzt mal, dass der Kommentar des ersten Viertels wird Ihnen präsentiert von dem und dem. Und da gibt es ein schönes Buch von David Foster Wallace, das heißt Infinite Jest, unendlicher Spaß. Und da spielt im Jahre 2100 so eine Art Science Fiction, aber da ist es so, dass in Amerika sämtliche Dinge des öffentlichen Bereichs von Firmen gekauft werden können. Also das gibt das Jahr 2100, heißt nicht mehr das Jahr 2100, das heißt das Jahr der Inkontinenzunterwäsche zum Beispiel. weitere Details erspare ich jetzt mit dem geneigten Hörer hier so, aber das ist ja, das muss man sich vorstellen, das ist jetzt ein bisschen übertrieben nur so, aber das so stelle ich mir das eigentlich vor, dass man im Prinzip eigentlich diese Art und Weise von Informationen, von Algorithmen muss sich im Prinzip da einkaufen kann.
Aber in der Beziehung ist China ja schon fortschrittlich. Das Jahr des Drachen, das Jahr des Tigers.
Des Holzpferdes. Das Holzpferdes dieses Jahr, muss man sich mal überlegen. Ja, so, ja.
Also das ist meine...
Also klar, also darum geht es mir. Algorithmen schreiben unser Leben vor. Das ist das, was man als gegeben hinnehmen müsste. So, ja. Mhm. Ich bin jetzt so zurückgeflogen und da beim Einchecken am Schalter gab es wieder Probleme da und da sagt dann sie haben Übergepäck. Übergepäck und so weiter. Die konnte gar nicht raus aus dem, weil im Prinzip der Algorithmus ihr vorgeschrieben hat, ohne dass ich $200 abgelegt habe, kommt kein Ticket raus, kommt keine Bordkarte raus. Die Frau hätte machen können, was sie wollte oder so, ging nicht mehr. Wir mussten also Sachen aus dem Koffer rausnehmen, um da im Prinzip zum Ticket zu kommen. Und das meine ich damit. Also sie waren nicht mehr selbstbestimmtes Handeln, sondern vorgeschriebenes Handeln was einem da. Noch was anderes, wenn man zum Beispiel überlegen würde, wenn man als Verbraucher jetzt sämtliche Waren mit RFID versehen hätte, dann würde ja die, müsste man sofort in Müllfirmen investieren, weil die Müllfirma bei jedem Mal Ausladen der Mülltonne sofort weiß, was ich letzte Woche konsumiert habe.
Genau. Aber also bei diesem, ich will mal kurz zurückgehen zu diesem Schalterbeispiel. Weil, ich meine, dort kann man ja durchaus argumentieren, dass das durchaus sinnvoll ist, dass die Frau nicht aus ihrem System raus kann, weil wenn nämlich alle Passagiere sagen, ach naja, ich habe hier mal 10 Kilo mehr oder 15 Kilo mehr da eingepackt und das bei, was weiß ich, 100, 200 oder vielleicht auch 500 Passagieren, könnte das eben doch durchaus Probleme beim Flug mit sich bringen.
Insofern, Jens, ich musste jetzt noch was sagen, was dir nicht gefallen wird, aber es war verrückt, weil meine Gefährtin hat so einen Frequent-Traveler-Status und da hat sie quasi 35 Kilo für zwei Gepäckstücke. Ich hatte das nicht, aber wir haben sie beim Zusammen eingecheckt. Also hätte sie im Prinzip ja auf dem Frequent-Traveler-Status beharren können, damit das im Prinzip, also das entkräftet jetzt praktisch dieses Ding, es geht da nur ums Geld machen in dem Augenblick.
Naja, würde ich nicht sagen, weil du, also die, da kommt ja jetzt wieder der nächste Algorithmus ins Spiel. Die Fluglinie kann ja durchaus algorithmisch abschätzen, wie viel Frequent Traveler voraussichtlich mit dem Flugzeug mitfliegen. Und er hat dann sozusagen eine Gewichtskalkulation. Also ich komme ja mal ursprünglich aus dem Bankbereich und da wurde auch schon vor 20 Jahren genau das gemacht, dass man halt sozusagen über alle Kunden der Bank kalkuliert hat, wie viel Geld bleibt auf dem Girokonto über 1, 2, 10, 30 Tage liegen, was heben die nie ab, was dort drauf ist, was sie jeden Tag abheben können, aber was sie eben dort liegen lassen. Und dieses Geld, was eben voraussichtlich für die nächsten 30 Tage liegen bleibt, das legt man dann halt auf dem Geldmarkt nicht nur für einen Tag mal an, sondern eben für 30 Tage, weil man weiß oder vermutet, dass man eben da einen 30-Tages-Zinssatz in Anspruch nehmen kann, ohne Probleme. Niemand will das Geld haben. Und so, schätze ich, ist es halt hier mit der Fluglinie.
Ja, genauso. Ja, aber wenn das so ist, dass es schon vor 20 Jahren so war, Jens, dann muss man sagen, wie fein granuliert die heute schon sind, die Algorithmen. Und da muss man ja sich noch mehr Gedanken machen dazu.
Genau, und du hattest ja vorhin dieses Beispiel von diesem, sag das nochmal, der Bildschirm und so weiter,
Mensch. Also Gunter Dückes ist vielleicht auch bekannt oder so, war früher CIO von IBM Deutschland. Wurde dann wegrationalisiert, weil in Deutschland findet ja dann keine Grundlagenforschung mehr statt oder so. Der hat eigentlich auch bei IBM auch diese ganze Cloud-Computing-Geschichte da vorangetrieben. Gibt es bei YouTube ja ganz schöne Videos, gibt auch schöne Bücher von ihm. Und der beschreibt im Prinzip diesen Arbeitsplatz als Flachbildschirm-Rückseiten-Beratungsgesprächsarbeitsplatz. So. Das ist praktisch der Arbeitsplatz, auf dessen Rückseite man schaut, während man vom Bankberater, vom Versicherungskaufmann, vom Immobilienkaufmann vorgelesen bekommt, was auf dem Bildschirm da gerade der Algorithmus für einen herausgegeben hat. Wie das Scoring, wie die entsprechende Person ist und so weiter und so. Ich bin auch der Meinung, wenn man jetzt ein Ticket bucht bei einer Fluggesellschaft, dann wird der Cookie ja ausgewertet. Und je öfter ich im Prinzip da drauf gucke, desto teurer wird es. Jedes Mal gehen 10 Euro hoch oder sowas, weil er einfach sagt, jetzt muss er endlich mal buchen jetzt oder so, ja. der Typ da vom Bildschirm. Also Bildschirm, Rückseiten, Beratungsgesprächsarbeitsplatz, das sind also Arbeitsplätze, die Gunter Dück beschreibt, als das sind bereits, die sind weg schon, die
Arbeitsplätze. Genau. Und da fiel mir nämlich auch so dieses Bankbeispiel ein, das muss bei mir auch schon nahezu 20 Jahre her, also nicht ganz 20 Jahre, aber fast. Da habe ich mal in einem Projekt mitgearbeitet, wo es darum ging, eine Online-Bank zu planen und aufzubauen, zu gründen. Und damals schon war eben genau die Idee, dass man sozusagen die Bildschirmrückseiten und so weiter Menschen da einfach aus der lokalen Studentenschaft rausnimmt, beziehungsweise niedrig bezahlte Arbeitsplätze schafft und die ganzen Dialoge, die sie führen müssen mit den Kunden, stehen auf dem Bildschirm. Die lesen einfach ab, hallo Herr so und so, was möchten Sie machen? Und klicken dann halt, oder vielleicht auch durch Spracherkennung, sich durch ihr Menü durch und kriegen quasi immer den passenden Satz angezeigt und lesen den quasi einfach vor.
Ja.
Und das war damals schon in Planung. Also das
Das ist auch nichts Ungewöhnliches für ein Callcenter. Das ist zum Beispiel auch etwas, wenn man in ein Callcenter anruft, entweder hat man vielleicht schon über die Telefontastatur die gewisse Kenndaten abgegeben, aber in der Regel kriegen die dort einfach nur vorgelegt, um möglichst effizient diesen Ablauf zu gestalten.
Genau. Schwierigen Kunden kommen gleich hier.
Ja.
Das Roten ist so einen großen, roten Basser.
Ja, ist aber in der Warteschleife erstmal. Erstmal halb schon in der Warteschleife als schwieriger Kunde.
Also, ich habe das durchaus auch von anderen Leuten, gerade in Bezug Krankenkasse gehört, dass die, also die würde ich jetzt als, sagen wir, eher schwierige Kunden einschätzen. Mhm. Und die haben wirklich also systematisch das Problem gehabt, überhaupt eine Verbindung zu der Krankenkasse. Also, das hat wohl ewig gedauert, ehe sie da sozusagen mit dem Platz in Verbindung gekommen sind.
Du meinst, anhand der Telefonnummer wurde erkannt, wer anruft?
Und die haben mir dann erzählt, dass die also wirklich immer, wenn jemand anderes Telefon benutzen, kommen die quasi instantan durch. Mhm. Also die rufen an und da ist jemand da.
Ja.
Und wenn die von ihrer registrierten Telefonnummer zu Hause anrufen, dauert es, also wie gesagt, es sind Erzählungen, ich kann nicht sagen.
Nee, wenn es in Thüringen wäre, könnte man Herrn Hasse mal hinschicken, denn die Telefonnummer sollte nicht hinterlegt bleiben.
Darüber lässt sich diskutieren.
Okay.
Ja, aber wir kommen jetzt genau zu dem Punkt dahin, also woran es mir liegt. Das sind nicht mehr Menschen, die Entscheidungen treffen, sondern das sind mathematische Algorithmen, die ganz, ganz fein granulierbar werden durch die großen Datenmengen, die dahinter liegen. Ja, und da ist Telefonnummer und Geburtsdatum und Schnürsenkellänge, die sind ja nur wenige Dinge, aber da gibt ja ganz, ganz viel mehrere Dinge. Nach dem Gesetz der großen Zahlen ist es ja so, dass man dann eine 6 würfelt, jeder sechste Wurf ist eine 6 mit dem Würfel, wenn man eine unendliche Anzahl von Würfen macht oder so. Und deswegen eine
unendliche Anzahl.
Unendliche Anzahl, habe ich auch eine freudsche Leistung jetzt. Ja. Ja, unendliche Anzahl von Würfen macht, sodass man im Prinzip sagen muss, die Daten, die man jetzt jeweils alle abliefern, die tragen dazu bei, dass der Algorithmus noch besser wird. So.
Und jetzt, aber vielleicht muss man vielleicht hier noch kurz einwerfen, dass du bei diesen Würfeln auch eine unendliche Zahl von 6 hintereinander würfeln wirst. Also nur mal so ganz am Rand.
Ja, natürlich. Auch jetzt habe ich mich als ein Fenster gehängt. Ja. Ist natürlich so. Aber in der Übertreibung liegt aber die Anschauung jetzt. Also ich muss im Prinzip möglichst viele Daten akquirieren, genau, um im Prinzip da ein gutes Profiling zu schaffen. Und jetzt muss man im Prinzip sehen, gibt es im Prinzip die Möglichkeit, diese Daten zu schützen und B, diese Daten, wer ist da verantwortlich dafür, wenn ich die nicht schützen kann, wer verwendet die dann? Und B, gibt es die Möglichkeit, jemanden dazwischen zu schalten, der sagt, ich mache für dich den Algorithmus transparent.
Genau, und diese Gedanken finde ich sehr spannend, aber mein persönlicher Algorithmus hat gerade gesagt, dass hier Herr Funk Machu gerne mal was hier abspielen möchte. Nämlich ein Lied, was fast klingt wie ein Tornado. Das heißt Al Torado. Viel Spaß beim Hören. Ja, wieder zurück an den Kopfhörern, Mikrofonen, Geräten und was auch immer. Ja, wir sind jetzt in der zweiten Hälfte der Sendung angelangt.
Nicht unbedingt. Wir könnten uns auch im ersten Drittel befinden oder das erste Drittel nur geschafft haben.
Das hat können mein wir dann noch on the fly. Jetzt nicht ganz verstanden.
Wir haben die Option zum Aufstocken.
Ja, ich weiß, aber ich habe trotzdem sozusagen für mich im Hinterkopf den 17 Uhr Schluss. Okay. Insofern war es für mich schon die Hälfte. Ihr könnt ja dann gerne zu zweit noch weiter unterhalten. was haben wir jetzt eigentlich besprochen? Wo waren wir stehen geblieben? Bertram hatte vor der Pause, glaube ich, so einen Algorithmusbeauftragten, und zwar nicht nur einen Bundesbeauftragten, sondern einen Weltalgorithmusbeauftragten.
Wir hatten uns überlegt, warum Verbraucherschutz, so was bedeutet das eigentlich? Und da ist eben so eine Sache, dass viele Menschen nicht in der Lage sind, also einen Algorithmus einfach zu erkennen dahinter. So diese Bildschirmrückseiten, Beratungsgesprächsgeschichte. So, die glauben das. Aufgrund von Authentizität wird da auch noch irgendeiner hingesetzt, der einem auch das noch vorliest und der einem sagt, also da vorne sitzen zwei im Cockpit drin, die bringen dich wieder runter, obwohl das schon lange nicht mehr so ist und so.
Genau.
Ja, so. Und jetzt muss man überlegen, gibt es eben Algorithmen oder gibt es jetzt Menschen, die Algorithmen verstehen und dieses Ungleichgewicht der Kräfte wiederherstellen können, die einfach sagen, das sind Dinge, die laufen jetzt korrekt und das sind Dinge, die laufen nicht korrekt.
Genau, und das ist dann dein Verbraucherschutzamt, die dann...
Da würde ich im Prinzip jetzt sagen, da wäre die Verbraucherzentrale wieder zur Verbraucherschutzzentrale zu erheben, wenn sie das könnte und könnte sagen, das sind eben Dinge, die laufen korrekt und die laufen nicht korrekt. Jedem muss klar sein, dass wenn er online ein Flugticket bucht, dass er jedes Mal, wenn er drauf schaut, sein Cookie ausgewertet wird und dann auch der Preis wieder um 10 Euro hochgeht, weil dieser Idiot schon wieder geguckt hat, ob es schon wieder billiger geworden ist oder so. Das sind auch Programmierer dahinter, die machen genau das.
Wobei, also gerade wenn du Tickets buchst, bist du ja meistens eben mit Namen angemeldet. Also du hast dich meistens eingeloggt auf irgendeiner Seite.
Nee, bei Air Berlin das machst, bist du nicht eingeloggt oder okay. So. Aber das kannst du einfach mal ausmachen, indem du einfach verschiedene Browser mal nacheinander benutzt und dann bekommst du ganz verschiedene Preise.
Echt?
Ja.
Okay. Also es ist wirklich schon so, dass die da... aus was für Gründen auch immer eben was auswürfeln.
Genau, diese was für Gründen auch immer, darum geht es mir. Ja, und diese Gründe müssten eigentlich jetzt seitens der Fluggesellschaft eben offengelegt werden. Woran liegt das? Wieso bekomme ich jetzt das und das und den so angezeigt?
Ist es in dem Falle so, dass es browserabhängig ist oder vielleicht sogar IP-abhängig? Also kriegst du zu Hause andere Preise als auf Arbeit,
als im Internetcafé? Ich bin ja wieder ein Privilegierter. Ich mache das ja immer mit VPN von einer Adresse aus oder so, dann, dass ich im Prinzip versteck mich mal ein bisschen hinter meinem Institut dann und so.
Okay, also du kommst immer mit derselben IP-Adresse zu.
Aber da könnte man ja mal ausprobieren, ob das zu Hause dann anders ist, ja.
Weil ich kenne das durchaus auch von Webseiten, die halt in Abhängigkeit, wer gerade die Webseite besucht, halt auch unterschiedliche Inhalte, die anzeigen. Aber da liegt halt kein Algorithmus dahinter, sondern natürlich liegt ein Algorithmus im klassischen Sinne dahinter, aber das ist quasi einfach im Apache ein paar kleine Regeln festgelegt.
Aber nicht im finanziellen Sinne. Also hast du schon beobachtet, dass auf Webseite, du setzt dich einen Platz daneben und kriegst einen anderen Preis? Bei Amazon?
Bei Amazon, die hatten mal so eine Sachen, also da gab es auch Preisänderungen, aber das müsste jetzt, nämlich nochmal, also da ging es eher darum, dass wenn du das in deinen Warenkorb reingelegt hattest und das irgendwie zwei, drei Tage drinnen liegen ließest, ich glaube, dann stieg der Preis leicht an oder irgendwie sowas. Also so eine Sache. Ich kann mich nur noch vage daran erinnern, aber da gab es durchaus auch, also auch so zum Teil, also gefühlte systematische Änderungen.
Und Amazon ist vielleicht...
sonst macht erstmal noch
das. Amazon ist vielleicht auch jetzt ein Beispiel, da gab es jetzt die Schlagzeile, haben sich ein Patent zusprechen lassen auf eine Lieferung, die quasi jetzt angeschoben wird, obwohl ich noch gar nicht bestellt habe. Ja, also sie sammeln jetzt praktisch schon deine Wünsche ein, zentralisieren die zu Auslieferungslager und wenn es dann soweit ist, hast du das am nächsten Tag sofort und so. Da muss man sich mal überlegen, was für einer Datenbasis das passiert, wie das, wie wie das eigentlich ging. Und das ist meiner Meinung nach pure Statistik eigentlich, wie das, und Mathematik, die dahinter, der Algorithmus berechnet. Also dir könnte nicht nur das und das und das gefallen, sondern du wirst auch dann und dann, wenn du schwanger bist, auch dann eben mehr Obst bestellen und mehr Hip-Diät und so weiter alles.
Ja. Ja, wir hatten das ja in der letzten Sendung schon angesprochen, dass auch Google, also ein Google-Vertreter hat sich geäußert, die könnten, wenn sie wollten, dir schon auch die Suchergebnisse präsentieren, noch bevor du das Wort eingegeben hast. Das ist natürlich auch statistisch, also das ist halt so eine Frage der Statistik, das wird halt nie in 100% der Fälle vermutlich funktionieren, aber wenn ich so mein Suchprofil angucke, kann ich mir das bei mir auch nie vorstellen. Aber vielleicht müsste ich halt auch mal diesen Algorithmus angucken, der meinen Fall behandelt und dann vielleicht kann man das doch irgendwie rausnehmen.
Also ich bin der Meinung, ja, dass das geht oder so. Und die Frage ist einfach, ob wir jetzt auch jetzt wirklich reale Benutzer sind, oder wie wir das wissen. Oder ob das so ist, dass natürlich jemand, der immer seine Seiten absurft da nacheinander, also, ob der in einer Art und Weise doch eine ganz andere Datenbasis erzeugt, als wir das machen und so. Und der hat noch nie was davon gehört oder die, dass man im Prinzip Cookies löschen kann und solche Dinge. Das sind alles so Punkte, die muss man im Prinzip eigentlich auch erklären. Und das ist also, aber das ist natürlich so, dass es unheimlich kompliziert wird und dass wir jetzt in eine Schicht eintreten, die eigentlich für den normalen Verbraucher ja, so undurchsichtig wird. Der will das einfach benutzen, der findet das toll, dass Amazon dir vorschlägt, das und das und Buch haben die anderen auch noch gekauft und so weiter. Auch das Wort, die Idee finde ich ja klasse, das habe ich auch noch nicht gekannt und so weiter. Das hat halt schon Vorteile. Aber die Art und Weise, wie dass das intransparent ist und Geschäftsgeheimnis von Amazon, das halte ich für bedenkenswert.
Aber hier an der Stelle, zum Beispiel eben bei diesen Vorschlägen von Amazon, würde ich die Risikoabschätzung einfach tätigen für mich als Verbraucher. Und da ich nicht gezwungen bin, dieses Produkt zu kaufen, sehe ich für mich persönlich jetzt noch nicht den Nachteil darin.
Jörg, das ist eine sehr schöne Überleitung. Da gibt es sozusagen zu dieser Geschichte, die das Internet keine Technologie, sondern eine Ökonomie eigentlich ist. Und dass ich im Prinzip sage, ich kaufe da Bücher, obwohl es eine Buchpreisbindung gibt bei Amazon, billiger, umgehe damit eigentlich deutsche Gesetze und Steuern werden in Luxemburg fällig dafür, rege mich darüber auf, dass die ganze rechte Spur auf der Autobahn voll mit Amazon-LKWs ist, weil ich nicht vorankomme. Und so weiter alles. Also Implikationen, die man hat. Aber ich habe jetzt ein Schnäppchen gemacht. Und diese Ökonomie, genau, meiner Meinung nach, wird eben über Anreizsysteme gesteuert. Ja, über Anreizsysteme gesteuert, sodass ich sage, ich habe jetzt persönlich einen Vorteil. Kommen wir wieder zu dem Ego zurück. Wenn ich persönlich einen Vorteil habe, ist das vernünftig oder so. Ich habe jetzt eine Payback-Karte und früher hat die Postbank ja mal mit geworben, schließlich ist es ihr Geld, das haben sie schon lange nicht mehr. Also jetzt heißt es ja, unterm Strich zähle ich oder so. Da muss man auch mal überlegen, warum das so und so gekommen ist. Und warum ist es die. Sodass ich sagen muss, also das sind im Prinzip Anreizsysteme, die sollten dem Verbraucher schon klar werden. Die sollten ihm klar werden. Klar muss ich eine Abwägung machen zwischen dem, was ich an Vorteilen habe und das, was ich an Nachteilen eingebe. Muss ich mir klar machen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel über Versicherungen sprechen, gibt ja bei einer Sparkassenversicherung jetzt einen PKW-Tarif, wenn ich mir eine Onboard-Unit einbauen lasse, und die Sparkassenversicherung gucken kann, wie ich fahre und wie aggressiv ich fahre und so weiter und an welchem Punkt, ob ich nachts fahre oder nicht, bekomme ich dann einen Discount. Ja, oder ich habe so einen Kollegen, der ist so ein Self-Tracker oder so, der hat so ein Armband und ein Schlafband und wenn sein iPhone piept, dann rennt er zum Wasserhahn und trinkt ein Glas Wasser und lässt sich im Prinzip von seinem vorschreiben, wie sein Leben abzulaufen hat, dann findet er das in Ordnung. Also da findet er das toll, weil er kann das alleine nicht. Er braucht da eine Hilfestellung dafür und so weiter. Was da passiert, genau, im Hintergrund oder so, das muss man einfach auch mal klarlegen. Darum geht's.
Und ich denke auch, dass, also man kann sich das zwar einreden, dass man auf diese Algorithmen nie reinfallen würde, aber also ich denke schon, dass das durchaus geht. Also ich denke nur an Google. Google hat ja mal eine ganze Zeit versucht, die Linkfarbe zu optimieren. Also die haben sozusagen unterschiedlichen Benutzergruppen, also wirklich nur graduell anderes Blau angezeigt und haben halt geguckt, wann wird der Link halt besser angeklickt und haben das dann irgendwann als das das Blau halt genommen. Und das sind so Sachen, das nimmst du zum Teil gar nicht wahr. Das ist halt so eine Sache, die dann wieder algorithmisch ausgewertet wird. Und genauso auch den Seitenaufbau, das halt wirklich sozusagen am lebenden Objekt ausprobiert worden und dort, wo es am besten funktioniert hat, ist es dann eingesetzt worden. Und gerade bei Amazon oder bei beliebigen anderen Online-Händlern könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass sie halt auch so mit der Platzierung von Werbung, also mit Empfehlungen spielen und gucken, an welcher Stelle funktioniert das am besten, an welcher Stelle werden die Empfehlungen wirklich gekauft und oder wie müssen die optisch ausgestaltet sein, etc.?
Ja, beziehungsweise da fängst du ja schon weniger Verkaufssachen. Struktur von einer Webseite, grundlegendes Webdesign oder so. Was ist die Fragestellung, wo platziere ich welche Elemente, um sie dem Benutzer schnell erreichbar abzulegen, beziehungsweise eben auch so, dass der Benutzer es dann auch wahrnimmt. Denn umgekehrt kommt ja dann auch da die Kritik, was weiß ich, ich finde das und das nicht, das und das ist schwer zu finden. Es ist halt auch, dass man schon bei einfachen Dingen, wo es weniger um Verkaufen und Steuern geht, sondern die Hilfestellung, wo ich dem Benutzer da also es optimiere in dem Sinne, diese Optimierungs, nennen wir es mal, Drang.
Ja, da ist natürlich dann jetzt ein Tritt vielleicht in eine Entropie-Diskussion vielleicht auch ein oder so. Da wollte man sagen, am Schluss ist Google nur ein Suchschlitz und da gebe ich ein und bekomme das angezeigt, was ich immer schon wollte oder was ich mir vorstellen könnte zu wollen. Aber wenn ich jetzt eine Webseite habe, sehen die am Schluss alle wie Spiegel Online aus. Wenn ich das sehe, wenn ich das bei uns so betrachte, wie im Prinzip der Geschmack auch konditioniert wird durch solche Dinge, dann ist das einfach so. Das muss einfach links mit diesen Menüs und rechts mit den das und oben so ein Slider, da wo die Bilder durchlaufen und so. Das sieht alles irgendwie gleich aus. Ja.
Wobei, hier ist wiederum mein Eindruck, also dass man so eine wirklich perfekte Gleichheit nie erreichen wird, weil wenn du dich in verschiedenen, ich sag's mal, Communities bewegst, also sagen wir mal, guckst dir Webseiten an von Webdesignern, von Redakteuren, von Nerds, von Sportlern, von irgendwelchen anderen Leuten, sind die zum Teil wirklich anders und ich glaube, also dass es da wirklich auch substanzielle Unterschiede gibt und dass also so ein Einheitsbrei wird man da, glaube ich, nicht mehr...
Ich wollte eigentlich darauf reflektieren, dass es am Schluss eigentlich so wäre, dann eine Webseite, wo ich einen Suchschlitz habe, und da gebe ich ein und dann finde ich im Prinzip das, was ich News oder Seminar oder Abteilungsleiter oder was auch immer oder Angebote für ein Ding, dann wäre mir das hilfreicher, als wenn ich da im Prinzip eine unüberschaubare Webseite hätte, wo ich erstmal gucken muss, wo ist denn was. Und diese Flame Wars finden ja so täglich in. Da werden tonnenweise Kaffee wird dabei verschüttet und so weiter. Man glaubt es ja gar nicht. Ja, und so. Ja. Ich komme nochmal darauf zurück, auf diese Geschichte mit dem Healthcare oder sowas. Also ich sehe da schon über diese Steuerung von Anreizsystemen da auch einen enormen Druck. Krankenversicherungen, 160 Krankenversicherungen in Deutschland möchten ja buhlen um die Kunden und so. Und jetzt könnte man ja sagen, Jörg, wenn du jetzt deine elektrische Zahnbürste ans Netz anschließt und wir können gucken, wie du putzt und ob du putzt oder so, dann kriegst du 30% auf den Zahnersatz oder schon mal. Also so. Und dann frage ich immer, wo ist die Grenze dessen, wo jemand bestechlich ist und wo er nicht. Also,
es geht um eine Käuflichkeit.
Ja. Und das ist auch so ein Punkt, wo man sagen kann, das mache ich jetzt mit oder das mache ich jetzt nicht mit. Ja? Und diese Ökonomisierung der kleinsten Bereiche des Lebens, ja, das ist auch so eine Entwicklung, die ich also für völlig falsch halte.
Wir hatten mal, es gab an der, war über den Hackspace organisiert gewesen, Free Your Android, diesen Vortrag.
Das war, glaube ich, ein Workshop von der Free Software Foundation Europe?
Das war ein Vortrag, diese Workshops sind erst im Anschluss gelaufen, das war, aber ja, das kam über die FSFE, diese ganze. Und da fand ich es dann interessant, der hatte nämlich zum einfach als Argument gebracht, dass ich selbst mit den bestehenden Regularien möchte ich als Mensch dann immer noch das Recht behalten, dieses Regularium zu verlassen. dass im Prinzip, wenn ich, er hat es im Prinzip beschrieben gehabt anhand des Autos, anhand irgendwelcher Straßenschilder, dass ich immer noch, selbst wenn das Straßenschild dasteht und mir meine 70 gebietet, dass ich trotzdem noch das Recht habe, 90, 120 zu fahren.
200.
Ja, 200 oder sowas. Was dann aber verloren geht, wenn mich eine Maschine steuert. Wenn dann im Prinzip mein Fahrzeug dieses Verkehrsschild erkennt und ich aufs Gas trete und ab 70 passiert nichts mehr. Wenn ich in dem Sinne entmachtet werde und nicht mehr frei handeln darf. Das ist im Prinzip so auch diese Diskussion gewesen, die in diesem Free Your Android mit drin lief, dass eigentlich diese Algorithmen an einem gewissen Punkt uns dominieren und wir eigentlich nur noch Handelnde sind oder Akteure und nicht mehr die Bestimmer des im Spiel. Und das finde ich, das ist dann, wo diese Algorithmen, also wo, wenn der Algorithmus über dem Menschen, über dem Wesen steht und nicht mehr das Wesen über dem Algorithmus, ab da an ist im Prinzip das eigentlich das Gleichgewicht verletzt oder der Sinn des Lebens, wenn wir es
ja, so sagen. Ja, das hat faustische Dimensionen. Ich verkaufe jetzt praktisch meine Seele jetzt an den Algorithmus. Also. Es sei denn, man muss andersrum auch mal denken, ich muss ein Opt-out machen. Ich muss im Prinzip auf dem Bürgeramt muss ich angeben, bitte meine Daten explizit nicht weiterverkaufen. Also, sonst gehen die weg oder so damit. Und das ist dann auch noch eine zweite Dimension. Also, aber ich sehe das so ganz genau, dass die Art und Weise, wie wir von Algorithmen zunehmend dominiert werden, das ist ja for your convenience, ist das alles ja nur, das machen wir ja, damit sie es leichter haben im Leben, weil sie haben ja so viel Meetings und Tasks, die sie am ganzen Tag abarbeiten müssen, dann nehmen wir das jetzt mal ihnen mal ab hier. Ja, so, ja. Ich hatte letzte Diskussion in der Familie auch dazu, kann man sich mal vorstellen, wie das wäre, wenn man als Mensch 2020 auf die Welt käme, neu geboren wäre und in seinem Leben nie wieder einen Führerschein machen müsste. Weil ab 2040 man davon ausgeht, gibt es so viel selbstfahrende Autos, dass man im Prinzip gar keinen gesetzlich vorgeschriebenen Führerschein mehr braucht, sondern man tippt da irgendwo seine Brille an und sagt hier, Tom, fahr mal vor, wir möchten Sie jetzt zu dritt gerne nach Gera losfahren. Wie das wäre. Also das ist bei uns auch so eine Diskussion, was ist denn Zukunft da und welche Implikationen hat das eigentlich dafür?
Ja, das wird interessant, oder die Abschätzung ist schwer im Prinzip, welche Implikationen das hat. Teilweise kann man solche Sachen ja bald nur in einem Feldversuch herausfinden, weil so viele gesellschaftlichen Querwirkungen sind. Interessant fand ich jetzt gerade an diesem Beispiel mit diesem Fahrzeug, dass ich erst letzte Woche eine Diskussion hatte mit jemandem genau über dieses Thema. Der ist im Prinzip Vertreter, also oder Vertriebler, der auch wirklich permanent unterwegs ist. Und er hat gesagt, er wünscht sich genau das. Wo ich auch gesagt habe, das ist doch dann kein Autofahren mehr. Da fehlt einfach für mich einfach dieser Autofahrspaß, dieses.
Aber also ich kann nur sagen, also ich empfinde Autofahren, also gerade wenn man lange Strecken Auto fährt, einfach als verlorene Zeit.
Das war auch sein Argument.
Und das ist genau. Deswegen, also ich gucke erstmal, ob es halt eine Zugverbindung gibt. Und wenn ja, nutze ich halt eine Zugverbindung und dann im Notfall halt versuche ich halt mit dem Auto dahin zu fahren, weil du sitzt dann halt irgendwie 2, 3, 4, 5 oder noch länger Stunden im Auto. Genau. Und guckst dann irgendwie auf so eine Betonplatte vor dir und fährst halt bis, und du kannst halt in der Zeit nichts wirklich Sinnvolles machen. Und da würde ich schon schön finden, eben so ein selbstfahrendes Auto zu haben.
Also zwei Bemerkungen. Erste Bemerkung, ich benutze diese Zeit, um Hörbücher zu hören. Also da fahre ich, also da rege ich mich nicht über die Amazon-LKWs auf der rechten Spur auf, sondern höre ich Hörbücher. Habe ich ganz, ganz viele schon und so und auch, ich bin auch schon geblitzt worden mit dem Hörbuch, weil es so spannend war.
Du musst es vorher aus der Hand legen, das weißt du. Ja.
Aber
Sie hatten da ein Hörbuch am Ohr.
Das geht ja mittlerweile schon über die Anlage, das ist ja nicht so schlimm. Aber die zweite Sache ist, dass ich genau das sehe im Prinzip, dass diese Art und Weise von heute hier, morgen dort zu sein, nicht virtuell passieren kann, weil wir machen jetzt auch hier zu dritt eine Veranstaltung und obwohl man mich hätte dazuschalten können irgendwie. Es ist aber nicht, die ganze Dimension der Körpersprache, die ist nicht vorhanden, ist nicht gegeben, jetzt jedenfalls noch nicht. sodass man im Prinzip sagen muss, diese Art und Weise von Verkehr wird sich ändern und wird sich enorm ändern. Und jetzt komme ich nochmal auf ein Ding von Dück zurück, der ja auch sagt, wenn das so wäre, dass wir im Prinzip selbstfahrende Autos hätten, dann würden wir noch 20% der jetzigen Autos benötigen. Was würde das für Jena bedeuten? Du würdest keine Parkschwierigkeiten haben. Du würdest, also die Autos, die Straßen wären so wie zu Goethes Zeiten, wären die frei, ja, und
wie,
so.
Wie zu DDR-Zeiten, würde ich sagen.
So, und das würde natürlich schon bedeuten, wozu brauchst du noch 400.000 Leute bei Volkswagen?
Aber wie macht er das, also wie begründet er das, dass man noch 20% Autos?
Ja, es gibt eine Statistik oder so, die wieder sagt, wenn du jetzt kein Privatauto mehr brauchst.
Wenn du dein Privattaxi rufen kannst.
Du kannst immer ein Taxi, du bist immer mobil, wenn du das möchtest.
Du kriegst ja nicht unbedingt dein Auto,
sondern du kriegst halt ein beliebiges Auto.
Wir brauchen jetzt, verschiedene Autogrößen, zwei Personen, vier Personen, acht Personen oder wie auch immer. Oder so. Und jetzt sagst du einfach so, Tom, komm mal in 5 Minuten hier in die Helmboldtstraße, wir möchten zu dritt jetzt nach Erfurt fahren.
Ja. Wobei, es gibt ja durchaus das Modell hier Drive Now oder Smart Drive oder wie auch immer diese, also gibt ja von BMW, Daimler etc., also in Berlin, München, Hamburg, in großen Städten, die Idee, dass irgendwo Autos rumstehen und du hast halt eine Chipkarte, die hältst du ans Auto dran, steigst ein und fährst los, und das ist ja, also zumindest in der unteren Ebene erstmal genauso eine Idee. Aber hier ist ja genau das Problem eigentlich, dass jetzt 15 verschiedene Anbieter kommen, die natürlich erstmal eine Flotte aufbauen müssen von ein paar tausend Autos. Das heißt, am Anfang zumindest, bevor die ersten 20 Kilometer pleite gegangen sind, hast du erstmal mehr Autos auf den Straßen, weil die ja erstmal konkurrieren und dann sich erstmal was rausbilden muss. Und das, also kann vielleicht sein, dass es am Ende weniger Autos gibt, aber bei diesem aktuellen Modell habe ich so das Gefühl, dass erstmal mehr Autos auf die Straßen
drängen. Also da gibt es auch eine ganz einfache Lösung. Die Lösung ist einfach Glühbirne verbieten. Man verbietet einfach das Privatauto.
Ich glaube, das ist der einzige Fall, den ich mir in Deutschland vorstellen könnte, wo es wirklich zu Massenunruhen kommen würde.
Ja, das
gibt, also da ist sogar das Schild betreten verboten, da vor dem Rasen des Bundestages würde nicht mehr beachtet werden, sondern...
Aber denk mal das zu Ende, was das wäre. Du hast jetzt mal, was hast du für Ausgaben im Monat? Die erste Ausgabe ist Miete, zweite Ausgabe ist Auto. So.
Genau.
Mobilität oder wie auch immer. So. Wie viel Prozent deiner Zeit steht dein Auto auf der Straße und ist ungenutzt? Alleine schon Carsharing ist ja schon ein Schritt dahin, aber das selbstfahrende Auto wird dann im Prinzip eigentlich noch einen Schritt machen, der meiner Meinung nach eine enorme Änderung bewirken wird. Ob das 2040 schon der Fall ist, will ich nicht dahin, aber wir verschweifen leicht ab jetzt.
So. Aber im gewissen Sinne ist das ja eigentlich, was althergebracht der öffentliche Personennahverkehr ist. Also es wird dann zwar auch automatisch ein Fernverkehr und nicht unbedingt öffentlich und privat, weil ich dann eigentlich immer wieder den angenehmen Luxus der Direktfahrt habe. Es ist überall die Haltestelle, aber eigentlich dieses Konzept ist ja nur noch auch wiederum eine Ausweitung des Ganzen.
Ja, ist es. Ist es. Und das ist dann natürlich enorm convenient eigentlich, wenn man das will. Und dann hat man im Prinzip ja...
Also ich sehe jetzt auch im Prinzip noch mit den anderen Aspekt, so global gedacht, ökologisch. In dem Sinne, wenn dann 80% der Autos verschwinden, dann wären in dem Sinne auch von der Produktion und von allen Schadstoffen hin und her theoretisch auch davon weniger Belastung gegeben. Die Straßen wären, oder man bräuchte im Prinzip schon alleine eben nur weniger Parkplätze schaffen. Man hätte mehr Möglichkeiten, die Städte anders zu gestalten.
Ja, ich bräuchte mich zum Beispiel nicht mehr ums Tanken kümmern. Das Auto würde das selbst machen.
Oder solche Dinge. Aber an der Stelle finde ich...
Wer bezahlt das?
Das bezahlst am Schluss du natürlich. Ja. Aber
das heißt ja dann doch, dass ich mein Auto habe.
Und das ist eben die Frage, wie teuer ist Mobilität dann, Jens? Das muss man einfach sagen. Also ich zum Beispiel, also meine Tochter zum Beispiel hat ein Auto, habe ich ihr ein Auto gekauft oder sowas, aber das nervt sie, Winterreifen, Ölwechsel, TÜV und so weiter. Die möchte kein Auto, die möchte mobil sein.
Aber das, was ich halt, also was ich mir jetzt vorstellen könnte, so in meiner naiven Welt, dass ich, dass ich ein Auto habe, ja, und ich weiß meinetwegen, ich muss morgens früh um 7 das Haus verlassen, bin bis meinetwegen um 9 unterwegs, und in der Zeit reserviere ich mein Auto für meine Zwecke und danach bin ich so frei und sage, soll es halt nehmen, wer es will. Und meinetwegen ab 16 Uhr soll es wieder vor meinem Werktor stehen und mich brauche ich halt wieder abholen. Bis 18 Uhr, dann soll es mich abholen, nach Hause fahren. In der restlichen Zeit kann es beliebig andere Personen nutzen. Das wäre jetzt sozusagen eine Idee. Die
nicht nur mal unbedingt beliebige andere, sondern die Familie, schon allein die effiziente.
Ja, aber das was ich halt sehe ist, also wenn ich halt früh um 7 mich durch Jena bewege, dann fahr nicht nur ich allein da durch, sondern da fährt halb Jena durch die Stadt.
Ja.
Also, und das heißt, in dieser Zeit, wo ich das Auto brauche eben auch, sagen wir, 30% der anderen arbeitstätigen Bevölkerung genau das Auto. Das heißt, also da entlaste ich niemanden, weil genau zu der Zeit alle mit dem Auto fahren und in der sozusagen Zeit von, sagen wir, von 9 bis 12 Uhr steht das Auto dann bei, ich sage jetzt mal, wieder gefühlt sehr vielen einfach rum, und auch diese gefühlt sehr vielen brauchen das Auto auch nicht, weil sie auf Arbeit sind und dort was tun. Also das für mich ist es schwierig, sozusagen da wirklich diese 20% irgendwo zu sehen. Und also man müsste dann halt auf wirkliches Teilen kommen, dass ich halt meine Arbeitskollegen mitnehme, das Auto voll mache. Und die Möglichkeit habe ich jetzt schon. Und wer macht denn das jetzt?
Ja, das ist aber jetzt noch ein anderes Thema, weil jetzt habe ich das Auto sowieso gekauft, Jens. Wir schweifen jetzt vielleicht zu sehr in Richtung deutschen liebstes Kind, German Cars und so weiter ab. Weil das Auto habe ich gekauft, da benutze ich das jetzt auch. Also ich zum Beispiel überlege ja, brauche ich jetzt ein neues, ein 13 Jahre altes Auto, brauche ich jetzt ein neues oder tut das einfach noch? So, das steht eh unter der Straßenlampe, kann ich das ja, benutze ich es auch, da fahre ich also hin und her. Wenn ich aber gar keins erst in den Investitions eingestiegen bin, sondern ich kann dann sagen, ich fahre einfach mit dem Taxi herum. Behänge mich nicht mit einer Investition von 30.000 Euro, sondern ich fahre einfach mit dem Taxi herum. Und das Taxi ist eben so günstig für mich, dass ich da überall hinkomme und zu jedem Zug und von jedem Zug und so weiter. Dann ist das für mich schon eine andere Lebensqualität.
Und ich denke, dass auch, sag mal, durch die gesellschaftlichen Strukturen auch die Möglichkeiten gegeben sind, Autos zu teilen. Nicht im zeitaktuellen Sinn, sondern über die Zeit hinweg. Ich sage jetzt mal Gleitzeit. Der eine fängt eben früh um 7 an, der andere fängt um 9 an. Mit diesen Kollegen könnte ich mir mein Auto teilen oder ein Auto teilen. Die Möglichkeiten sind, denke ich mal, schon gegeben. Also diese 20% oder das, denke ich mal, das ist auch wirklich so ganz knallhart ausgerechnet. Aber ein gewisses Potenzial sehe ich schon in dem.
Na, ich sehe hier so ein psychologisches Problem auch. Weil, also das ist halt, also das ist ja ein Verkaufstrick eigentlich, den man immer wieder anwendet oder wenn man Verkäufer beobachtet. Wenn die dir was verkaufen wollen, und es ist ein physischer Gegenstand, das ist immer wichtig, ist das Beste, dir den in die Hand zu geben. Also, dass du mit dem Auto eine Probefahrt machst, dass du was anfasst, was anprobierst und dann wenn du das gut findest, dann musst du das nämlich wieder hergeben. Und schon in dieser kurzen Zeit, dass du so einen Anspruch auf diesen Gegenstand entwickelst, dass dir das schwerfällt, wieder herzugeben. Und das ist halt also durchaus ein psychologischer Trick, der von guten Verkäufern gerne benutzt wird, weil das also wesentlich einfacher für den Käufer ist, zu sagen, ach nee, ich behalte das doch, ich kaufe das jetzt, obwohl ich das vielleicht gar nicht will und brauche, als das wieder herzugeben. Und das ist halt eben bei den Autos, aber das ist noch so ein Ding, dass wenn ich nämlich für mich privat ein Auto kaufe, dann will ich das auch für mich privat nutzen. Und da will ich nicht, dass das Otto Müller.
Das ist ein Statussymbol, das ist ein Statussymbol auch, das ist und so weiter. Aber das ist eine Sache, wie teuer ist das dann insgesamt und so weiter. Aber den Effekt, den du gerade beschrieben hast, den gibt es eigentlich schon. Also Kinder zum Beispiel also, haben weniger Schmerzen bei entgangenem Gewinn, als wenn die ihnen was wieder wegnehmen. Ist so schon ein Hund, ist das ist schon, also das ist ja über Jahrtausende, ja Millionen im Stammhirn ist das schon. Also so verankert bei uns. Genau. Ja.
Also gibt es sehr schöne Beispiele, also mit Opernkarten, die man verliert und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr krass, wie so der gefühlte Wert eines Gegenstandes gegenüber dem realen Wert ist.
Ja, wenn ich dem Kind erstmal wieder wieder wegnehmen will, die Stück Schokolade, ist viel schwieriger, als wenn ich sage, du kriegst eins, wenn das und das
ja, machst. Ja, genau.
Und so. Und oder du kriegst keins.
Ja, genau. Genau.
Ich denke, da wird man mit Deutschland und Auto da noch erheblich mehr Probleme.
Ja. Wir sehen ja, wir sind in der emotionalen.
Ja, wir kommen natürlich auf den gläsernen Autofahrer zu sprechen, der mit so einer Onboard-Unit natürlich und mit einer Mautstation, Mautbarken und so weiter ja schon in einer Art und Weise gläsern wird. Und ich habe jetzt das Beispiel gehabt aus meiner Familie eben, also der Dienstwagen, der telefoniert nach Hause und sagt, und dann ruft die Werkstatt an und sagt, Sie müssen doch mal reinkommen, weil wir müssen einen Ölwechsel machen.
Genau. Und wir müssen mal einen Musikwechsel machen. Und die Silvia Replay wird uns was vorsingen, nämlich Algún Día.
Cuando ya
Und damit sind wir wieder zurück an den diversen Geräten, die ich nicht alle benennen kann und will. Ja. Ja, die letzte halbe Stunde hat geschlagen, das letzte Stündchen. Und wir hatten gerade noch ein bisschen Musik gehört von einer netten jungen Frau, die heißt Silvia Replay oder Replay, keine Ahnung, Algundia. Und ja, vor der Pause waren wir ein bisschen bei des deutschen liebsten Diskussionsobjekt angekommen. Und es ist ja auch eigentlich interessant, wenn man das mal so anguckt, diese Diskussion um die NSA-Affäre war ja meistens, dass die beendet ist. Die NSA-Affäre wurde ja mehrfach beendet.
Ziemlich ruhig.
Genau. Und jetzt diese Diskussion um den ADAC wiederum, der fordert die Politik ja vollumfängliche Aufklärung dieser unglaublichen Tatbestände. Also und das scheint ja durchaus auch diverse Diskussionen in der Republik hervorzurufen. Und vor der Pause waren wir noch beim gläsernen Autofahrer stehen geblieben und du hattest von diversen Sachen berichtet bei den Autos, die passieren können. Und vielleicht können wir hier nochmal wieder einsteigen und einhaken.
Ja, gibt's also, wenn man dann nach Big Bayer is Watching You sucht, da gibt es einen bayerischen Automobilhersteller, der baut so ein Entertainment-System ein und hat da eigentlich... Also eigentlich kommt das daher, dass man natürlich auch wieder auf der Sicherheitsschiene daherkommt. Also wenn ich einen Unfall habe, dann wird automatisch ein Notruf abgesetzt, dann kann ich im Prinzip bis 30 Minuten eher einen Rettungsdienst informieren, der mich natürlich dann mit dem Hubschrauber dann da rausholt und so weiter. Das hat alles hervorragende Ideen, hat aber auch den Nachteil, dass natürlich die Daten, die in einem Auto anfallen, muss man sich heute vorstellen, da sind ja, weiß ich, 20 und mehr Mikroprozessoren drin, dass man die irgendwie nach Hause funkt, nach Hause telefoniert, weil man möchte ja, dass das Auto auch schon sagt, da klemmt es irgendwie bald und die Zuverlässigkeit muss da hoch sein und so weiter und so weiter und so. Und diese Art und Weise von Datenübertragung, da kann man auch von Big Data schon eigentlich sprechen. Da kann man von Big Data sprechen, denn wenn man überlegt, dass die Werkstatt dann anruft und sagt, Herr Smolny, Ihr Auto ist jetzt wieder so weit, es hat uns eine Nachricht gegeben, dass Sie bitte mal kommen müssen, wir müssen nachsehen, da muss eine Schraube angezogen werden. Ja, davon weiß ich erstmal noch gar nichts und so. Es hat mir das Auto auch nicht mitgeteilt, sondern es hat es schon nach Hause gemeldet. Und diese Art und Weise von Überwachung in dem positiven Sinn oder so, kann man natürlich auch anders verstehen. Ja, kann man auch anders verstehen, weil natürlich auch das, was Jörg vorhin sagte, das Fahrprofil aufgezeichnet wird. Das Auto ist ja in der Lage, aufgrund von Beschleunigungssensoren, aufgrund vom GPS und so weiter, auch ein vollständiges Fahrprofil zu erzeugen. Wann ich wo gefahren bin, wie viele Leute da im Auto saßen, ja, so und so weiter und so weiter. Also, ob das meine Frau nur unbedingt wissen muss, mit wem ich da im Auto gefahren bin und wann, ja, und so weiter. Das ist so, das muss man persönlich abwägen.
Wobei du redest so in der Zukunftsvariante, wenn man mal drüber nachdenkt, gibt es mindestens einen Konzern, der das bei vielen Leuten schon weiß.
Ja, ich lebe ja ein bisschen so hinterm Mond sozusagen.
Nee,
ja,
aber jetzt als du es so erzählt hast, denke ich nur an Google. Weißt du, wenn ich ein Android-Telefon habe, dann weiß das, das kennt mein Fahrprofil, weil wenn das Telefon im Auto an ist, durch die GPS-Koordinaten, kann das natürlich, könnte Google halt mitschneiden, wie schnell fahre ich, wo bewege ich mich und so weiter. Hm. Und kann dadurch schon ein Profil entwickeln. Und ich meine, wenn ich dieses Android-Telefon habe und mit meiner geschätzten, liebenswerten
Freundin,
Sekretärin telefoniere und das meine Frau vielleicht nicht wissen, dann weiß das Google trotzdem, weil auch da gibt es natürlich ja die Verbindung zwischen den beiden Nummern. Also ich sag mal, das Wissen, könnte man jetzt so argumentieren, ist ja durchaus zumindest bei Google, auch vielleicht auch bei Apple und anderen Konzern durchaus jetzt schon vorhanden.
Also bei Apple ist es mir auch, habe ich auch mal aufgefallen, ist es auch so, dass ich also sagen muss, dass der Beschleunigungssensor im iPhone, der ist schon so genau, dass er natürlich auch ein Profil vom Gang eines Menschen oder so, also das erzeugen kann. Er kann also, jeder Mensch hat einen spezifischen Fingerabdruck, wie er hier sich bewegt auch, und er kann natürlich zugeordnet sein, wie man das macht. Wie weit man das fein granulierbar auswertet, ist eine zweite Sache. Ja? Genau. Aber nochmal auf das Self-Tracking zurückzukommen, es ist ja auch Teil der Philosophie von Self-Trackern, dass sie sagen, ich muss am Tag 6000 Schritte machen, ich muss so und so viel Treppen gestiegen sein, ich muss so und so viel Wasser getrunken haben, ich habe mein Essen fotografiert und da werden automatisch die Kalorien rausberechnet und so weiter und so weiter. Das ist also schon auch so. Ich wollte das jetzt nicht als futuristisches Bild da zeigen, sondern das funktioniert bereits. Es ist bereits so, die Autos sammeln diese Daten und die liefern die auch ab. Muss sich jeder klar sein darüber. Ja, wie sie dann eben gegen einen verwendet werden, ist dann die zweite Sache. Hier kommt wieder dieser Algorithmenkenner ins Spiel, der Verbraucherschützer, der eigentlich sagen müsste, das sind einfach Dinge, die müssten im Prinzip dem nicht nur im Kleingedruckten, sondern die müssten eben schon beim Erwerb dieses Lieblingsstücks auch noch dargelegt werden.
Na, ich würde eher noch weitergehen und sagen, es müsste per Default abgeschaltet sein und nur auf Kundenwunsch aktiviert.
Aber das ist diese Opt-out-Geschichte eigentlich, ja, genau. Diese Opt-out-Geschichte, dass man im Prinzip sagen muss, man müsste im Prinzip eigentlich, ja.
Also in dem Fall eher Opt-in, weil, also ich will ja, das per Default mit einem, sag mal, verbraucherfreundlichen Auto mich durch die Welt bewegen, ja. Und nur wenn ich möchte, dann das Tracking und andere Sachen aktivieren.
Ja, ja.
Das wäre sozusagen meine Vision.
Das ist, sehe ich ganz genauso. Und jetzt kommt man natürlich noch auf Punkte, wo man sagen kann, diese Verknüpfung von den Daten, oder das gab es ja immer schon, dass man Profile angelegt hat, aber diese Verknüpfung von Daten eben, Telefon, Mautbrücke, Auto, elektronischer Personalausweis, Gesundheitskarte, die war ja noch nie möglich, so wie jetzt sie möglich ist. Und das muss man einfach auch dem Menschen draußen versuchen zu erklären und langsam zu erklären, weil Sammeln Sie Punkte, und da für diesen Schrott, den ich da bekommen kann, gebe ich da meine Daten da ab, wann ich wo in welcher Tankstelle gewesen bin und so weiter alles. Ja. Wahnsinn.
Na, aber ich denke, das Hauptproblem bei diesen ganzen Sachen ist, dass es halt nicht fühlbar, schmeckbar, hör- oder riechbar ist.
Ja.
Das kommt halt irgendwie daher und niemand merkt es so richtig. Und das ist halt so das Problem, wo bei vielen Sachen ist man halt als Mensch gewohnt, dass man die Gefahr vielleicht sieht. Also wenn ich auf der Straße zur falschen Zeit mich bewege, dann sehe ich ein Auto, was auf mich zurast und muss vielleicht reagieren. Oder
beziehungsweise hier sehe ich den zeitlichen Versatz. Das, was du heute tust, hat erst Auswirkungen morgen und damit kann ich, also jetzt mal im wortwörtlichen Sinne des vom Sehen, das gar nicht wahrnehmen. Das, was ich heute tue, die Konsequenzen einzuschätzen, was das morgen oder ganz und gar erst in einem Jahr bedeutet, ist sehr schwer, der Blick in die Zukunft, beziehungsweise nimmt man den dann auch nicht wahr.
Das ist natürlich, jetzt ein Stichwort dafür, was man jetzt überhaupt zu sagen kann. Und das ist ja das, was als NSA eigentlich auch, was als Attitüde drauf hat. Sie weiß ja aufgrund der Daten, die gesammelt werden, schon, was du mal für ein Mensch werden wirst, wie du gefährlich für die Gesellschaft sein kannst. Und sie beschützt dich jetzt quasi davor, indem sie dich gar nicht in Amerika einreisen lässt oder so. Das ist ja ganz, ganz klar. Das meiner Meinung nach ist das im Prinzip eine Überlegung, die Algorithmen auf diesen Überlegungen beruhen, nämlich Menschen davor zu bewahren, dass andere zu Straftätern werden und wenn sie Straftäter werden sollten, sie vorher quasi rausgelöst werden können. Ja, und wieder diese Opt-out-Geschichte auch, wo man dann sagen wollte, also ich will das aber gar nicht, aber da musst du dich erklären, wenn du keine Daten von dir sammeln lassen willst, dann bitte musst du dich erklären, wieso lässt du nicht zu, dass wir Daten über dich erheben, weil es könnte sein, du hast was zu verbergen. Ja, und ganz, ganz gefährliche Argumentationen in der Richtung, die ich da sehe. Und da kommen wir noch zu dem dritten Punkt, was Big Data in meiner Meinung nach für ein Challenge da eigentlich ist, wo man sagen muss, diese, nach dem römischen Recht ist es ja so, dass ich einmal erstmal Unschuldsvermutung gilt oder so. Und jetzt habe ich aber die Möglichkeit zu sagen, das sind Menschen, die werden in der und der Art und Weise, der Algorithmus sagt, die werden in der und der Art und Weise straffällig. Und dummerweise gibt es ja auch solche polizeilichen Dinge ja schon, wo dann gesagt wird, die Leute müssen rausfahren, weil dann und dann der und der Straftäter jetzt hier in dem und dem Viertel straffällig wird. Also, und wir haben die Straftat verhindert. Zum Glück haben wir diese da gibt es in Amerika mehrere Städte, wo solche Polizeiaktionen da laufen. Aber die Art und Weise, ob ich verantwortlich gemacht werden kann für Dinge, die ich in der Zukunft vielleicht mal tun werde, das ist eine ganz andere Herausforderung.
Na, ich würde da auch nicht mal dazu sagen, dass ich sie tun werde, sondern dass ich sie tun könnte.
Ja.
Das ist eigentlich auch an dieser Stelle der Punkt. Der Algorithmus, im Moment ist es ja nur so, dass er eine Hypothese liefert. Es ist ja nicht wirklich, dass er richtig sagen kann, was. Er kann ja nicht tatsächlich die Zukunft voraussagen, sondern das eben nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch die Gefahr, dass an gewissen Stellen viel zu viel Vertrauen in die Algorithmen gesetzt wird, dass die in dem Sinne als die bare Münze angenommen werden. Oder umgekehrt, dass man wiederum dieses Risiko von 0,03% einkalkuliert und sagt, okay, das gehe ich ein und das Fehlverhalten und das sind halt irgendwie
Kollateralschäden. Ja, natürlich ist das so, dass in jeder Population gibt es so und so viel Prozent oder so und so viel 0,% Alkoholiker, so und so viel Prozent drogenabhängig, so und so viel Prozent Pädophile und so weiter. Da muss ich einfach mit umgehen lernen als Gesellschaft und kann dann nicht sagen, wir sind hier alle klinisch durchgecheckt und machen das auch nicht oder sowas. Was bedeutet dann noch Leben? Wir hatten ja die Diskussion, was bedeutet dann noch Autofahren überhaupt? So kann ich dann überhaupt noch das Verkaufsargument für German Cars in der Welt überhaupt dann noch so aufrechterhalten. Klar, aber wie gesagt, das Problem ist, was ich sehe, einfach, dass es wiederum ein Ungleichgewicht gibt an Kenntnissen über diese Algorithmen und es Dinge für dich quasi entschieden werden. Und da gilt eben Aufklärungsarbeiten von meiner Meinung nach zu leisten, wo eben gewisse Dinge einfach klargelegt werden müssen, dass sie passieren und dass sie auch umso besser passieren, je mehr Daten ich da abgeliefert habe. Ja, so. Und diese Art und Weise von Einteilung in ich habe nichts zu verbergen, Leute, die ihre Daten abgeliefert haben und Einteilung von Leuten, die eben das nicht möchten, die eben dann sagen, sich erklären müssen daraus, in Schwarz-Weiß-Muster denken gerät. Ja, der Polizist sagt, über Sie liegen keine Daten vor, nehme ich erstmal an, dass Sie was Böses im Schild haben. Genau, Sie haben die gelöscht, diese Daten.
Genau, das ist problematisch. Also mein Lieblingsbeispiel in dem Bereich ist immer so ein Blogbeitrag von dem Udo Vetter, also der das Lawblog schreibt. Und der hat, also es ist ein Rechtsanwalt, der natürlich eine große Vielzahl von Mandanten hat. Und ich weiß nicht, ob es jetzt ein Fall von ihm selbst war oder einer, den er irgendwo gehört hat. Jedenfalls hat er einen Fall beschrieben. Da bekam ein Mann einen Rechner zurück, der beschlagnahmt war. Und da wurde halt ausgewertet, dass also auf dem Rechner garantiert irgendwo noch geheime Daten sind, weil, man halte sich fest, die Forensiker haben auf dem Rechner keinerlei pornografisches Material gefunden und das wäre für einen Mann äußerst außergewöhnlich und das ist also ein sicheres Zeichen, dass irgendwo noch versteckte Daten liegen.
Wahnsinn.
Und also sozusagen auch hier die Nicht-Anwesenheit von irgendwelchen Pornofilmchen war also ein sicheres Signal, dass er was zu verbergen hat in dem Sinne, aber also Schutz war in dem Falle meiner Erinnerung nach, dass derjenige halt eine verschlüsselte Festplatte hatte. Und das Passwort konnte auch nie geknackt werden.
Das muss man sich mal überlegen. Das hat ja nur, haben wir natürlich jetzt Menschen als Forensiker rausgefunden. Wenn das jetzt nur durch Algorithmen bewerten, und die Algorithmen bewerten, das ist einer, der kommt vom Mars jetzt hier und so weiter. Alles, das kann ja gar nicht sein, dass er in dieser Art und Weise aus dem Profil rausfällt.
Ich wollte noch einen Punkt eigentlich mit zu diesen Forderungen mit dazu packen, im Sinne eben, dass Aufklärung über Alternativen. Da fand ich vorhin dieses Beispiel mit den mehreren Browsern für den Flug, für die Ticketbuchung, dass man die Leute nicht nur über die Risiken aufklärt, sondern auch über ihre Möglichkeiten. Und da denke ich mal, geht es dann schon wieder in diese Richtung, dass wenn eine gewisse Kenntnis über diese Algorithmen vorliegt, man auch diese Algorithmen gezielt füttern kann. Also einerseits eben hier für die Pornografie, mein Gott, dann muss ich halt als erstes, wenn ich einen Rechner installiere, dann noch 3 Pornos mit hinlegen. Genau.
Und dann Debian-Paket.
Ja. So was. Beziehungsweise ich hatte letztens mit jemandem die Diskussion gehabt, also Google scheint irgendwo in diese Richtung zu tendieren, also diese ganzen Konten zu verknüpfen, dein Google Talk. Und dementsprechend auch diese AdWord-Geschichte und Ranking und ähnliches. Also deine eigenen Seiten, die du halt über Google Analytics in dem Sinne betreuen lässt, werden entsprechend auch theoretisch gerankt, je nachdem, wie aktiv du in anderen Konten bist. Und von der Seite her, also wo im Prinzip dieses komplette Geflecht zusammengeführt wird, meine Seite, mein Konto, meine Freunde und alles, aber da habe ich auch gleich wiederum gesagt, weil das nämlich auch jemand aus dieser Branche war, dann ist das dein nächstes Geschäftsmodell, dann wirst du solche Pseudo-Identitäten aufbauen. Mhm. Das ist nämlich auch für dieses Google-Ranking, dieser Google-Algorithmus mit vielen Seiten, die darauf verweisen und ähnliches, wurde ja auch dann nach einiger Zeit ausgehebelt, indem dann wieder irgendwelche Sinnlos-Seiten entstanden sind, wo diese Sachen, also dass man auch gezielt mit diesen Algorithmen spielt, dass man diese Algorithmen, weil sie ja doof sind, die Algorithmen haben nicht, okay, so ist jetzt erstmal noch die Annahme, die Algorithmen haben noch nicht die Fähigkeit, sich zu wehren. Hm. Sie können nur das, was sie auch können und nicht darüber hinaus.
Also da muss ich, glaube ich, ein bisschen werde ich dagegen halten, weil ich bin der Meinung, das darf man nicht auf keinen Fall unterschätzen. Ich denke, dass mathematische Algorithmen über 20 Jahre mittlerweile so eine Mächtigkeit auch haben. Ich will das ein bisschen ein Beispiel machen. Es gibt in Amerika eine Firma, die heißt Narrative Science. Narrative Science hat programmiert Algorithmen, die Zeitungsartikel schreiben. Hm. Man führt dem praktisch dem ein Football-Spiel vor und hinterher kommen da 300 Worte raus, wie das Fußballspiel abgelaufen ist. Das ist, muss man schon sagen, also ich bin ja kein Freund von KI in der Art und Weise, so, aber das hat schon was, einem ein bisschen die Nackenhaare aufstellen lässt dazu. Also das muss man einfach auch mal sagen. Und diese Art von Intelligenz oder so oder von selbstlernenden Algorithmen, die, meine ich, soll man nicht unterschätzen.
Mhm. Ja. Wobei, also ich meine, gut, ich bin jetzt kein regelmäßiger Leser des Sportteils der Zeitung, aber mein Eindruck ist immer, dass das, also diese Sport, das haben wir ein begrenztes Repertoire. Also ja, das kann man durchaus mit dem Algorithmus vergleichsweise gut erschlagen. Das ist irgendwie, keine Ahnung.
Ja, das Ding natürlich jetzt, also das, wenn jetzt Beckenbauer hat letztens ein Interview gegeben, hat in Katar noch keinen einzigen Sklaven auf der Straße gesehen oder so. die hat noch ein zweites Geschäftsfeld, die Firma Narrative Science, nämlich die machen auch Börsenberichte.
Also ähnlich wie Sportberichte.
Ja, also. Ja, das hat natürlich nichts damit zu tun, dass ich das eine Lyrik oder sowas erfinden kann damit. So. Aber ich würde damit sagen, die Art und Weise, wie Algorithmen entstehen, das wäre ja vielleicht auch mal eine Sache, wenn man jemanden mal hätte, der so ein Analytiker ist und solche Algorithmen immer so mathematisch besehen hat. Halte ich für nicht zu unterschätzen.
An der Stelle würde ich sagen, eben diese Auswertung des Fußballspiels ist die Frage, waren diese Zeitungsartikel wirklich auswertenderweise oder waren sie dann einfach nur eine Komprimierung? Also wirklich dieses Bild?
Nur ein Bericht.
Ja, und in dem Sinne ist es ja wirklich nur das Wiedergeben oder das Kompilieren in dem Sinne der Videodaten in
Amerika ist ja noch ganz anders, weil in Amerika läuft ja alles über Statistik ab. Wenn sie jetzt ein Basketballspiel hast, dann heißt es ja so und so viel Rebounds und so viel Dings und so und der hat so und so viel Versuche gehabt und das und das. Und so werden die Spieler auch bewertet und gescored oder sowas. In der Richtung läuft das ja im Prinzip. Also läuft über ein Scoring ab und so wird auch im Prinzip der Zeitungsartikel mit einem gewisser Weise in Scoring gemacht. So einfach wie Wirtschaftsberichte genauso auch so. Das ist also noch was anderes. Aber ich würde sagen, jetzt sich hinzustellen und sagen, ich trickse jetzt die Algorithmen der Reihe nach aus. Also so schlau halte ich mich nicht, muss ich sagen.
Ja. Nee, aber gerade also bei so Börsenberichten wollte ich nur sagen, dass, also wenn man sich das Schema von Börsenberichten anguckt, dann das ist ja auch schon seit vielen Jahren gleich. Du guckst halt, ist die Aktie gestiegen oder gefallen? Ist sie gefallen, suchst du halt nach Nachrichten die Aktie betreffen und sagst, an wegen Nachricht XY ist der Kurs gefallen. Und das ist aber, also wenn du das anguckst, auch völlig irrelevant, ob diese Nachricht positiv oder negativ ist. Es heißt einfach nur, wenn es eine positive Nachricht ist und die Aktie ist gefallen, dann war das halt schon eingepreist und die Akteure waren enttäuscht. Und wenn sie aber gestiegen ist, dann ist es eine Bestätigung der positiven Nachrichten. Also sozusagen so ist diese Modulation. Also das
aber da gibt's ein Beispiel dafür, das ist mir jetzt nicht ganz genau aus. Jedenfalls war das so, dass jemand den Twitter-Account von AP oder so manipuliert hat und hat dann im Prinzip gesagt, im Weißen Haus ist eine Bombe explodiert. Daraufhin gab es einen Mini-Black Friday oder so war daraufhin, weil alle Algorithmen darauf reagiert haben, dass im Weißen Haus was Schlimmes passiert war und so
weiter. Na gut, ja, aber also, das ist sozusagen, da haben die Algorithmen haben sozusagen Nachrichten ausgewertet und dann selbstständig Börsenhandel betrieben. Das ist ja auch noch was anderes.
Nee, das ist ein Algorithmus dahinter.
Ja.
Oder tausende Algorithmen, die dahinter miteinander verzahnt sind.
Und das, ich sag mal, angeblich war das auch schon einer der Gründe für diesen 87er Crash. Das nämlich, also da haben die keine Zeitung gelesen, sondern die haben quasi gewisse Triggerpunkte abgewartet und dann Aktien gekauft oder verkauft. Und dann sind halt Triggerpunkte unterschritten wurden und die Programme haben wieder angefangen zu verkaufen und dann hat das nächste Programm angefangen zu verkaufen und das hat sich dann halt so
Jetzt kommen wir natürlich auf diesen russischen General, der dann sagt, wir drücken nicht auf den roten Knopf, weil das kann ja gar nicht alles sein, weil es ist ja so und so weiter. Da müssen wir wieder hinkommen, denke ich. Da müssen wir hinkommen, dass es im Prinzip so eine analoge Schranke gibt und dazu kann man auch den Verbraucher in einer Art und Weise in eine Richtung bringen, wo er meint, das kann ja gar nicht sein, was hier passiert oder so, sondern das sind ja irgendwelche Dinge, die nur aufgrund von Triggerpunkten passiert sind. Also da wäre ich auch sehr dafür, wenn das gelänge.
Ja, also wobei eben gerade, so, wenn ich an die Börse denke, ist es aus meiner Sicht so, dass das ein Großteil des Geschäfts ist halt Algorithmen gesteuert. Und das, also wenn du die ganzen Algorithmen ausschalten würdest, dann würde vermutlich
aber das ist doch,
also ganz wenig Umsätze immer noch stattfinden.
Und Jens, das ist aber das, was wir einfach immer sehen. Das, was an der Börse passiert, wird in der Gesellschaft, in der täglichen, in der lebendigen Arbeit passieren. Genau diese Automatisierung von Dingen, die Automatisierung von Versicherungen, die Automatisierung von die ganzen Banken haben keine Filialen mehr, sondern du sollst alles selbst machen am Automaten oder im Netz und so weiter, obwohl es total unsicher ist und so weiter alles. Und das denke ich, da muss auch der Benutzer selbst da draußen, muss eben klar sein, wenn es keinen Ansprechpartner am Schalter gibt, dann wechsle ich die Bank. Krötenwechsel.de.
Ja. Ja. Hast du dir die Domain heute noch schnell reserviert?
Nee, die gibt es wirklich. Ja. Weil man kann nicht nur immer dauernd über die Machenschaften des Großkapitals klagen, man muss auch was tun.
Ja. Dezentrale Strukturen fördern.
Ganz genau, ja. Dezentralität in der Art und Weise, wo wir 80 Institute sind und die versuchen immer sie wie eine Armada von Booten da die Eisberge zu umschiffen.
Genau, und wie gut funktioniert das?
Ja, das war genau die
Frage. Das ist genau die Frage, weil es immer wieder Leute gibt, die sich beraten lassen von großen Firmen und die meinen, wir müssen also alles auf einen Supertanker vereinnahmen und das muss alles aus der Zentrale in Paris gesteuert werden, die Toilettenpapierqualität und so weiter. Alles. Ja, das ist verrückt. Und durch diesen bergsüßen Brei muss man erstmal durch, bevor man immer merkt, dass dezentrale Strukturen einfach die besseren Sachen sind.
Genau.
In dem Sinne fiel mir jetzt nur gerade als Analoge das Internet ein, was ja in dem Sinne auch von Anfang an als eine dezentrale Struktur entworfen wurde und was uns jetzt gerade wieder in die zentralen gesellschaftlichen oder problematischen Strukturen treibt.
Ja. Genau, und deswegen ist genau dieser Punkt, Denkverbote aufheben oder so, sich keinen Denkverboten unterwerfen, sondern zu überlegen, gibt so ein schönes, bei YouTube so ein schönes, der Jochen Malzheimer, das Wurstbrot. Du musst unbedingt mal danach suchen, als wirklich das. Früher war alles besser, ist Quatsch. Aber es gab Dinge, die waren früher gut und das wären sie auch heute noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte. Beispiel das Wurstbrot. Kann ich jedem nur empfehlen, das ist zum Abschreien, wirklich, das ist toll, ja.
Ja, das. Ich fand jetzt so in den letzten Minuten haben wir nochmal sehr gut das Ganze, glaube ich, getroffen mit dem Verbraucherdatenschutz, dass im Prinzip das Recht oder das Recht wahren, aufstehen zu dürfen, die Möglichkeiten aufzustehen, dass ich eben selbst tätig werde, aber im Prinzip auch noch andere da sind, die helfen oder sowas.
Ich würde noch eins ergänzen, würde sagen, jeder hat im Prinzip die Möglichkeit auch zu sagen, sich nicht dem zu unterwerfen und zu überprüfen für sich selbst, sind das jetzt Incentives, denen ich ausweichen kann oder kann ich denen widerstehen in einer Art und Weise. Das würde ich gerne, das wäre cool, wenn das ginge.
Ja, wenn ich nicht gezwungen bin.
Ich danke herzlich für die wunderbare Zeit hier bei euch.
Also es war wirklich auch klasse Sendung. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Genau. Alles Gute und bis zum 31. dann.